wir diskutieren immer nur, ja, und dann vor, ne, 60 Jahren, vor 70 Jahren und ne, die deutsch ewige Schuld. Ja, also ich muss immer sagen, ich habe keine Schuld. Ich bin 1982 geboren. Ich habe Verantwortung. Ich habe Verantwortung, dass das nicht wieder passiert. Darum bin ich ja auch zur Bundeswehr gegangen, weil ich Menschen helfen wollte. Die Schuldfrage können wir aber mal ablegen. Wir haben eine Verantwortungsfrage. Und eine Verantwortungsfrage geht einher, dass man Dinge diskutiert und dass man ein gesellschaftliches Bewusstsein erwacht. Und wenn ich hier, sag ich mal, eine Message droppen kann, ja, fragt euch dann mal, ob wir nicht als deutsche Gesellschaft mehr Verantwortung haben.
Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von Ihnen lernen, wie Sie es geschafft haben, Ihren Weg zu gehen, wie Sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass es so hart werden würde, diese Episode zu produzieren. Das ist die Geschichte von Nils, der aus verschiedenen Gründen anonym bleiben möchte. Nils ist Offizier bei der Bundeswehr, Fallschirmjäger und war bislang 3-mal im Einsatz in Afghanistan. Seine Geschichte, seine Sicht auf die Dinge und seine Perspektive stehen stellvertretend für die vieler Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und ihre Angehörigen. Daher ist es auch ein kleines Stückchen meine Geschichte. Denn mein Mann ist auch Soldat und war wie Nils 2010 in Afghanistan, in dem Jahr, in dem die meisten deutschen Soldaten gefallen sind. Gefallen, nicht gestorben. Das habe ich von Nils gelernt. 2010 musste Nils zum 2. Mal in den Einsatz. Sein Sohn war gerade einmal 3 Wochen alt, als er ging. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema, die Gespräche mit Nils haben mir gezeigt, dass ich diese Zeit damals, als mein Mann in Afghanistan war, nie wirklich verarbeitet habe. Obwohl das so gar nicht meine Art ist, habe ich vieles einfach verdrängt. Es gibt Teile in dem Gespräch, die mich zwar nicht währenddessen, dafür dann aber in der Postproduktion umso mehr umgehauen haben. Weil sie mich daran erinnert haben, wie das war damals. Den Menschen, den man am meisten liebt auf der Welt, gehen zu lassen und nicht zu wissen, ob er heil wieder zurückkommen wird. Was man da fühlt? Natürlich Angst, aber daneben, und das ist vielleicht wirklich schwierig zu verstehen, auch Schuld. Er muss gehen, während ich hier bleibe, in Sicherheit. Auch die, die zu Hause bleiben, sind immer Teil dieser Einsätze. Vor allem zum Ende des Gesprächs fangen Nils und ich an, sagen wir mal, etwas temperamentvoller zu diskutieren. Einfach, weil es unser beider Art ist und weil uns dieses Thema offenbar tief bewegt. Er argumentiert aus der Sicht des Soldaten, ich aus der Sicht des kritischen Journalisten und der einer Angehörigen. Objektiv, das muss man an dieser Stelle wohl zugeben, kann ich bei diesem Thema nicht sein. Die Tatsache, dass es auch mal hitziger wird, zeugt nicht von mangelndem Respekt füreinander. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, diese Unterhaltung wurde erst möglich, weil wir Respekt füreinander haben. Nils ist kein Fremder, er ist ein Freund. Und so wie jeder möchte auch ich nicht, dass meinen Freunden oder gar meinem Partner etwas Schlimmes zustößt. Und schon gar nicht möchte ich, dass sie ihr Leben für etwas riskieren, das es womöglich nicht wert ist. Auch deswegen treibt mich diese Frage, inwiefern der militärische Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan der richtige Weg gewesen ist. Was hat er verändert? Hat er die Lage der Afghanen verbessert? Und was macht das mit einem Soldaten nach 3 Einsätzen, wenn 2019 nach fast 20 Jahren vor Ort von einem strategischen Patt zwischen Taliban und Militär gesprochen wird. Darüber sprechen wir in dieser Folge und auch, warum Nils nur wenige Wochen nach der Geburt seines ersten Kindes in den Einsatz gegangen ist. Ich stelle ihm, zugegeben, die sehr ungerechte Frage, warum Krieg? Wir sprechen über Angst, wie man sie überwindet, was er sich als Soldat von der Gesellschaft wünschen würde und darüber, dass Krieg Menschen so verändern kann, dass sie im schlimmsten Fall noch nicht einmal mehr in ihre eigene Familie passen. Wir reden aber nicht nur darüber, was die Bundeswehr nimmt, sondern auch, was sie gibt, was sie aus Nils gemacht hat und was die Menschen, mit denen er im Einsatz war, ihm bis heute bedeuten. Die Welt der Bundeswehr ist vielen fremd. Viele stehen ihr auch feindlich gegenüber. Lasst uns trotzdem oder besser gerade deswegen miteinander reden. Lasst uns mal gegenseitig besuchen. Lasst uns mal Ansichten, die wir weder verstehen noch teilen können, aushalten. Und lasst uns dadurch die Chance geben, zu merken, dass wir vielleicht auch falsch liegen können. Dass wir Vorurteile haben oder gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie wir eigentlich dachten. Das ist der Versuch. Das ist die Geschichte von Nils.
Vor 20 Jahren habe ich Abitur gemacht und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wo geht die Reise hin? Was machen wir dann danach? Und man muss dazu sagen, ich komme aus einer Soldatenfamilie. Das heißt also, mein Vater war auch Soldat, 41 Jahre lang. Und ich hatte so wie Leistungskurs, ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht und habe dann mir für mich an sich entschieden, dass ich etwas machen möchte, wo ich anderen Menschen helfen will. Und jetzt mag das auf den ersten Moment ein bisschen grotesk klingen, dass man deswegen Soldat wird, aber wir haben da viel in meinem Leistungskurs drüber diskutiert, über Entwicklungshilfe und die Probleme der Welt. Und dann bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, dass das alles gut und richtig und wichtig ist, aber am Ende des Tages nicht dazu führen wird, dass man die eigentlichen Ursachen, warum es diesen Menschen in der Welt schlecht geht, überwinden kann. Und darum habe ich gesagt, okay, dann möchte ich Soldat werden. Und das war auch eine Entscheidung, die ist relativ kurz, also in 2-3 Monaten gereift. Ich hatte nicht mein Leben lang so einen Berufswunsch und habe mich dann dafür beworben und habe dann was machen wollen, wo ich auch ein bisschen Abenteuer erlebe und habe mich darum für die Fallschirmjägertruppe entschieden.
Da gibt es ja noch eine ganz lustige Geschichte zu. Du bist Fallschirmjäger geworden, obwohl du eigentlich Höhenangst hast.
Ja, das ist so richtig. Also der Plan war an sich ein anderer, aber wie so oft im Leben habe ich dann, als ich bei der Offizierprüfzentrale in Köln war, damals eine Broschüre gelesen und einen Film gesehen und da flog man immer Hubschrauber umher und da dachte ich, das sieht ziemlich chefig aus, das mag ich auch machen. Diese Details mit dem Fallschirmspringen habe ich dabei irgendwie übersehen. Und dann habe ich mich dafür halt entschieden. Und ich weiß noch genau, als ich dann in die Bundeswehr eingetreten war, ich habe dann relativ zeitnah nach meiner Grundausbildung auch direkt meinen Springerlehrgang gemacht. Alle anderen im Bus waren total begeistert, also die mit mir auch eingetreten waren, dass sie jetzt endlich Fallschirmspringen dürfen. Und ich war eher so, oh nein, muss das sein? Ja. Und seitdem habe ich knapp 80 Sprünge gemacht. Ich war die ersten 10 Mal der festen Überzeugung, dass ich jedes Mal sterben werde. Und habe mich damit arrangiert. Aber ich muss sagen, rückblickend, da kommen wir wahrscheinlich auch dann zu den eigentlichen Themen, weswegen wir uns auch unterhalten. Fallschirmspringen ist halt super, um mit Angst umzugehen und Angst kontrollieren zu können, weil man halt real, in der Theorie zumindest, sterben kann dabei. Und das heißt, man muss dann funktionieren, auch wenn es dann halt zur Sache geht. Und das habe ich durch Fallschirmspringen gelernt.
Kannst du das mal konkretisieren, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht denn das mit Angst umgehen?
Das vielleicht mal so ein bisschen mit einem Bild zu umschreiben. Man muss sich halt dann vorstellen, wenn man Fallschirmspringt bei der Bundeswehr, dann hat man vorher Ausbildung, die ist auch sehr relativ intensiv und ich finde sie auch sehr gut. Ist halt auch Drillausbildung, damit man unter Stress halt das auch abrufen kann, was zu machen ist. Also man muss sich das vorstellen wie ein Handwerk. Man muss halt Tätigkeiten ausführen. Und wenn man dann im Flugzeug steht und dann in 500 Meter Höhe jemand die Tür an dem Flugzeug aufmacht und der Wind dann reinweht, das ist jetzt nicht so normal. Und also ich finde das zumindest nicht normal, ja, weil wer macht schon im Flugzeug im Flug die Türen auf? Und ich war da ziemlich betroffen die ersten Male. Und
betroffen?
Ja, betroffen. Und dann muss man halt, also man ruft dann einfach Mechanismen ab, die man vorher beigebracht hat, bekommen hat und dann springt man halt da raus. Und dann ist halt das Gute, also spätestens dann, wenn man in der Luft ist, hat man halt keine Referenzgrößen. Ja? Also ich entwickle Höhenangst vor allen Dingen auf Hochhäusern zum Beispiel, ja, und dadurch, dass man ja das Hochhaus um sich rum hat, kann man ja die Höhe einschätzen, das kann man ja am Fallschirm nicht so richtig. Und außerdem dauert das nur 45 Sekunden, bis man unten ist.
Das heißt also, je öfter ich mich selber mit meiner Angst konfrontiere, also das mache, wovor ich Angst habe, desto weniger Angst hat man dann? Also hast du heute weniger Angst, da rauszuspringen?
Ja, also ich würde ja sagen, ich habe damit gelernt, umzugehen. Also ich finde das immer noch, dass damit ja einhergeht, ein Risiko, sich zu verletzen. Also ich habe dann Jahre später bei einem falschen Sprung jetzt zum Beispiel mal die Schulter gebrochen und alle Bänder überdehnt. Die hingen dann auch so 5 Zentimeter weiter unten wie die andere. Das war irgendwie ästhetisch nicht so schön. Aber das springt ja mit. Ja, also das, also zumindest bei mir. Ich mag da vielleicht auch eine Ausnahme sein und ganz viele andere finden das nach wie vor total begeisternd. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das einfach auch was, um mit Angst umgehen zu können und die handeln zu können und seinen Auftrag zu erfüllen.
Aber was sagst du den Leuten, die vielleicht, ich glaube, das gibt es nicht so häufig, aber vielleicht gibt es ja doch irgend so einen verrückten Menschen, der Fallschirmjäger wird, obwohl er Angst hat vor Höhe. Was würdest du dem denn sagen?
Das gibt es an sich öfters. Ja? Also ich bin da gar nicht so selten, habe ich festgestellt. Und ja, machen. Also Mut ist ja, seine Angst zu überwinden und damit halt umgehen zu können und ne, über sich hinauszuwachsen. Und dadurch entsteht ja Mindset. Und das ist das, was meiner Meinung nach auch, also in der Truppengattung, in der ich halt groß geworden bin, die Fallschirmjägerei auszeichnet, dass man halt Mindset hat. Im Sinne von, dass man seinen Auftrag um jeden Preis erfüllt. Ja, also Preis im Sinne von, ne, dass die eigene körperliche Unversehrtheit, wie es so schön bei der Bundeswehr heißt, im Zweifelsfall in Mitleidenschaft getragen oder gezogen wird. Aber das ist dann halt so.
Ich muss noch mal nachfragen, was heißt umgehen mit der Angst? Wie geht das denn? Wenn ich Angst habe davor, wie gehe ich denn dann damit um? Einfach machen? Ist das die Antwort?
Ja. Es ist einfach überwinden. Das ist sich bewusst machen, dass, also Angst hat ja eine Funktion. Also ich meine, wir stammen alle von Menschen ab, die vor 20.000 Jahren aus der Höhle gekommen sind. Und der Säbelzahntiger und der Höhlenbär waren nun mal schwierig für unsere Vorvorväter und wir haben immer noch denselben genetischen Code. Das heißt also, Angst ist ja ein Warnsignal und löst ja Adrenalinausstoß aus und so weiter. Und man muss sich, finde ich zumindest, dem einfach sich bewusst machen, dass das jetzt eine Körperreaktion ist, die mir was sagen will und dass ich mit der umgehen muss und dass ich dann, deswegen habe ich das vorhin noch angesprochen mit der Drillausbildung, also etwas, was ich immer und immer und immer wieder erlebe und durchlebe und in der Ausbildung erfahre, kann ich dann auch abrufen. Und diese Kombination aus dem Wissen dazu und zu sagen, okay, ich muss jetzt funktionieren. Und das, ich meine, wir kommen ja später noch auf Auslandseinsätze zu sprechen. Und da ist das genauso. Es geht ja darum, dass man in dem Moment dann funktioniert für seinen Auftrag, für die Menschen, für die man mitverantwortlich ist, ne, die Kameraden, und dann dementsprechend alles das abrufen kann und eben nicht von Angst geblendet wird.
Du warst insgesamt 3-mal in Afghanistan. Das ist schon echt eine Nummer. Also das ist schon recht häufig. Unter anderem 2010. Und das wissen vielleicht einige nicht, das ist eine der Jahre, wo am meisten Soldaten gestorben sind, deutsche Soldaten gestorben sind. Also vor diesem Hintergrund, Karfreitagsgefechte, da sind 3 Soldaten gestorben. 2 Wochen später, Mitte April, sind, ich glaube, nochmal 4 deutsche Soldaten gestorben. Dann war gerade ein Sohn geboren. Vor diesem Hintergrund, das war dein 2. Einsatz, warum bist du gegangen?
Also, bevor ich jetzt antworte, muss ich vielleicht noch eins vorwegschalten. Also, was ich natürlich sage, ist alles ja meine Meinung. Ne? Also, hier sitzt auch deswegen jetzt kein Presseoffizier, ne? Was ja die Journalistin neben mir sehr angenehm findet, weil das jetzt ja nur um meine persönliche Sicht der Dinge geht. Und das ist, muss ich an dieser Stelle, bevor wir jetzt da auch so weiter einsteigen, nochmal unterstreichen. Also, der Bürger Nils, ja, erzählt hier seine Sicht der Dinge. Ja, zu der Frage, also die stumpfe Antwort wäre jetzt, oder die sehr einfache, ja, weil es mein Auftrag war und mir befohlen worden ist. Aber so einfach ist das dann in der Realität meiner Meinung nach dann oft aber nicht. Und also es hat ja so ein bisschen eine Vorgeschichte. Also ich bin ja Offizier bei der Bundeswehr und ich habe studiert bei der Bundeswehr von 2004 bis 2008. Und das waren so die Jahre, wo dann auch vor allen Dingen zum Ende meines Studiums 2007, 2008 die Situation in den Einsätzen, vor allen Dingen in Afghanistan, immer drastischer wurde. Also dieses theoretische Konstrukt, ja, wenn dann es zu Kampfhandlungen kommt, es Krieg ist, ja, etc., dann muss man das tun. haben viele Generationen vor meiner Generation gesagt, die bei der Bundeswehr waren, mussten es aber zum Glück nie unter Beweis bestellen. Also ich habe da viel mit meinem Vater zum Beispiel sogar diskutiert, der im Kalten Krieg ja, dafür gesorgt hat, dass durch Abschreckung es eben nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen ist. Und es ist halt immer eine ganz andere Nummer zwischen, ne, so, ja, wenn es dann soweit ist, dann mache ich das, ne, zu, ja, ich muss es jetzt tun. Und ich bin dann zurückversetzt worden in den Verband, aus dem ich auch kam. Es ist ein Fallschirmjägerbataillon im Saarland gewesen, was es leider nicht mehr gibt. Und ich war dann 2 Jahre lang Zugführer. Und an sich sollte meine Zugführerzeit so ein bisschen auch ne, zu Ende gehen. Und dann kam das Karfreitagsgefecht, wo im Zuge dessen Nils Bruns, Martin Augustiniak und Robert Harter gefallen sind. Die sind nämlich nicht gestorben, die sind gefallen. Das ist für mich ein sehr großer Unterschied, weil die haben ja nicht einfach einen Herzinfarkt gehabt, sondern die sind im Kampf für Deutschland ums Leben gekommen und haben deren Freundinnen und Frauen zu Witwen gemacht und ihre Kinder zu Waisen. Ja, also das hat auch, finde ich, ganz schön Tiefgang. Und also ich weiß noch genau, wie dann die Berichterstattung in den Medien immer häufiger war. Ich war damals bei meiner Familie, also im Sinne von ne, Oma, Opa, Tante, Onkel und so weiter. Und dann war das Karfreitagsgefecht und es zeichnete sich dann ab, dass so wie es damals in Afghanistan war, nicht weitergehen kann. Also auch in der politischen Ebene. Weil ich persönlich empfand diese ganze Diskussion, ob in Afghanistan Krieg ist oder nicht, total unwürdig. Ja, weil das hilft ja keinem, der 22 Jahre alt ist und aus dem Dingo aussteigt mit dem Gewehr in der Hand und ne, auf den geschossen wird. Also mit dem brauche ich ja keine philosophische Diskussion darüber führen, ob das jetzt hier Krieg ist oder nicht. Ja, das ist, ich kämpfe jetzt hier um mein Überleben. Ja, und um das Überleben meiner Kameraden. Also das, natürlich ist das Krieg. Und dann kam es dann anders als gedacht. Es war auch so, also meine damalige Freundin, jetzt meine Frau und ich hatten halt gesagt, also an sich meine Frau hat gesagt, ne, mit dir möchte ich gerne Kinder kriegen. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann war es so, dass das war ja alles nicht geplant, sondern hieß es, okay, wir brauchen ne, noch einen weiteren Zug. Also ich war damals ne, Luftlandepanzerabwehrzugführer mit einem Waffensystem, was 4 Kilometer weit schießen konnte. Das ist eine Lenkflugkörperrakete. Und dann hat man geprüft in der Bundeswehr, wie viele Züge es davon noch gibt. Und davon gab es einen. Also einen der Soldaten auf Zeit, also Soldaten hatte, die auch in Auslandseinsätze geschickt werden konnten und durften. Also keine Wehrpflichtigen, sondern oder freiwillig Wehrdienstleistenden, sondern halt vor allen Dingen Zeitsoldaten. Und das war mein Zug. Und dann, ich hatte damals einen guten Freund, der im Einsatzführungskommando arbeitete. Das ist die Führung der Bundeswehr, die Auslandseinsätze koordiniert, organisiert und führt. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, Nils, es wird darauf hinauslaufen, dass wir suchen jetzt und dein Zug wird gehen. Das heißt, ich war da so ein bisschen vor der Welle und es ist auch so, natürlich wollten zum Beispiel meine Soldaten, wollten alle in Einsatz. Weil wenn man in einer Einheit oder einem Verband ist, ne, das ist bei uns mit dem Fallschirmjägerbataillon, wo alle Soldaten nach und nach in Einsatz gegangen sind, dann möchte man ja auch nicht der sein, der am Zaun steht. Ja, also, und es war ja mein zweiter, ich war vorher schon einmal alleine, ein Verbindungselement in einem anderen Einsatz, auch in Afghanistan. Und dann kam es halt dazu, dass man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt in Einsatz. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, also meiner damaligen Freundin, jetzt meiner Frau. Und die war da hochschwanger. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wir werden im Oktober 2010 in Einsatz gehen. Und meine Männer, also meine Mannschaftssoldaten und Unteroffiziere waren dafür zunächst Feuer und Flamme. Ja, und wir haben dann auch Einsatzvorbereitung natürlich durchlaufen. Und Teil der Einsatzvorbereitung ist ja auch, dass man sich auseinandersetzt mit Tod und Verwundung. Und es kam dann, wie du auch schon angesprochen hattest, ja immer mehr so Situationen oder zu Gefechten, wo dann deutsche Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gefallen sind. Also zum Beispiel Florian Pauli ist gefallen in unserer Einsatzvorbereitung. Und dann realisiert auch ein 22-Jähriger, der sich für unsterblich hält. Das ist so, dass man, wenn man jung ist, überdenkt man Dinge ja gar nicht so sehr. Realisiert dann auch der Letzte, dass das jetzt zur Sache geht. Und dass das eben nicht, ne, was weiß ich, Truppenübungsplatzaufenthalt XY ist, sondern dass man jetzt in den Krieg zieht.
Aber war das dann für dich in dem Moment, also erstmal ist ja nicht jeder so mit den Gegebenheiten bei der Bundeswehr vertraut. Hättest du als Soldat damals die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich gehe nicht, weil meine Frau hochschwanger ist oder dann gerade ihr Baby bekommen oder unser Baby bekommen hat, wäre das eine Option gewesen? Frage 1. Und Frage 2, wäre das für dich persönlich dann eine Option gewesen?
Also ich kann an sich beide Fragen in einem beantworten. Also grundsätzlich ist natürlich ein Auftrag ein Auftrag, ja, wie es bei der Bundeswehr so schön heißt. Aber grundsätzlich gibt ja die innere Führung der Bundeswehr die Möglichkeit, immer zu sagen, ne, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und dann ne, kann man die Armee quasi verlassen. Aber da war ich ja, bin ich jetzt und damals auch Lichtjahre von entfernt. Ja, ich habe mir den Beruf ja ausgesucht und stehe auch zu dem, sonst würde ich ja nicht bei 20 Jahre bei der Bundeswehr sein. Natürlich war es so, also ich war dazu noch in einer besonderen Situation, dass mein Nachfolger, also als Zugführer, schon in Startlöchern stand. Also es hätte tatsächlich die Option gegeben, dass er geht mit dem Zug, den ich 2,5 Jahre führen durfte und den ich ausgebildet habe, und ich auf einen anderen Dienstposten wechsle. Und man hat mich das auch gefragt, ob ich das machen will. Ja, weil man eben auch wusste, dass ich war schon mal und ich war 300 Tage vorher quasi schon mal im Einsatz. Und man wusste, dass meine Freundin schwanger ist und dass der Geburtstermin unmittelbar vor Einsatzbeginn liegen würde. Und es war sogar so, dass, also, das werde ich auch nie vergessen, ich saß in meinem Dienstzimmer, mein Computer steht oder es stand und man quasi den ganzen organisatorischen Kram und so, Ausbildungsvorbereitung und so macht. Und dann ging die Tür auf und es marschierten rein, ja, ich überspitze gerade so ein bisschen, meine drei dienstältesten Mannschaftssoldaten und sagten, Captain, also ich war damals Hauptmann und eine englische Bezeichnung des Dienstgrades ist Captain und alle nannten mich irgendwie nur noch Captain, sagten, Captain, wir müssen reden. Und ich sagte, okay, kleine Meuterei auf dem Schiff, was ist los? Ja, und dann eröffnet man mir, dass man das verstehen würde, wenn ich nicht in Einsatz gehen würde. Weil man halt sagte, ne, wir wissen, wie die Situation zu Hause ist und sie waren erst und sie müssten ja nicht und wir wollten ihnen nur sagen, dass das, wir das verstehen würden. So, dann alle Seiten sagten mir immer nur, ich müsse nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe darauf rumgedacht und habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, also pass auf, so und so ist es. Und ich meine, unser erstes Kind kommt zur Welt, ja, und wie siehst du das? Und dann kam auch so ein Folgemoment, den ich auch nicht vergessen werde. Also wir aßen gerade und dann guckte mich meine Frau an, legte ihr Besteck zur Seite und sagte, also ich werde das jetzt hier genau einmal sagen und danach nie wieder. Du fährst jetzt dahin, machst das jetzt, bringst die alle wieder mit nach Hause und dann machen wir weiter. Und dann saß ich da und dachte so, okay, das war jetzt hier eine Ansage. Und dann fragte ich so einmal nach, ob sie sicher wäre. Und dann sagte sie halt, dass sie sich 100% sicher wäre, weil sie sagte, wenn ich dich jetzt nicht dahin gehen lasse, dann hängst du hier die ganze Zeit nur im Internet vom Videotext und bist in Gedanken sowieso nicht da. Also was bringt mir mein Mann, der dann hier Höllenqualen durchlebt, weil er nicht bei seinen Soldaten sein kann? Und es war sowieso nach den 2,5 Jahren, dass das Verhältnis zu meinem Zug und mir und zu meinen Truppen und Gruppenführern, da waren wir schon über so ein normales dienstliches Verhältnis hinaus, weil wir uns sehr nah waren, weil wir menschlich super zueinander gepasst haben. Und also meine Frau Jana sagte dann immer, dass ihr seid doch sowieso eher wie so eine kleine Familie, ihr wisst nur noch nicht, wer die Mama ist. So, und ich sagte dann, nee, du fährst da jetzt hin und bringst die alle wieder mit nach Hause, weil ich weiß, du kannst das und du machst das jetzt und Ende. Und dann war die Entscheidung gefallen.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass Nils Frau auch Soldatin ist, also diese ganzen Strukturen vielleicht ein bisschen besser versteht und vielleicht auch wusste, was er da tut und dass er das vielleicht auch einigermaßen kann und hinkriegen würde. Also sie konnte das alles gut einschätzen. Trotzdem natürlich eine heftige Ansage in so einer Situation. Ich glaube, das hätte nicht jede Frau mitgemacht, ehrlich gesagt. Nochmal zum Thema Angst zurück. Wir haben das ja eben angesprochen. Wie viel Angst
hattest du in dem Moment und wie bist du da damit umgegangen? Da warst du ja schon eine Weile bei der Bundeswehr und hast ja schon eine Weile mit geübt, Angst zu überwinden sozusagen. Aber dann kommt da sicherlich ja auch bei deinen Leuten auch Angst auf. Wie geht man denn mit Angst bei anderen um oder bei deiner Familie?
Ich habe ja relativ viel Ausbildung erfahren durch die Bundeswehr. Also man tritt ja nicht in die Bundeswehr ein, bekommt einen Dienstgrad und wird dann irgendwo hingeschickt. So ist das ja nicht. Ja, also das fängt ja damit an, dass man 3 Jahre lang Ausbildung erfährt und durchläuft und man wird da auch überprüft und geprüft, dass man das, was man machen soll, auch kann. Weil die Armee lässt jetzt ja keinen einfach auf irgendwelche Menschen los und sagt, ja, guck mal, dass die das irgendwie alle hinkriegen. Also man wird dafür ja ausgebildet.
Also du kannst das ja nicht alles planen. Also nur weil ich Auto fahren kann, kann mir ja trotzdem was auf der Autobahn passieren, weil ich ja abhängig bin von dem Verhalten von anderen. Und da laufen ja einfach auch Menschen rum, die dir vielleicht schaden wollen. Also was nicht unbedingt in deiner Macht steht, zu verhindern immer. Also Angst wird ja sicherlich in irgendeiner Form Thema bei so Einsätzen sein, egal wie lange man bei der Bundeswehr ist.
Ja, die ist nicht allgegenwärtig, weil wenn das so wäre, dass man quasi 24/7 da unter Dauerstrom steht, dann sollte man das nicht machen. Weil da muss man sich aber auch die Frage stellen, ob das der richtige Beruf ist. Das gibt es, ja, dass dann Soldaten, also das ist relativ selten, ja, aber die dann einfach für sich feststellen, dass sie das nicht hinkriegen, ja, mit sich und ne, der Situation. Ich muss sagen, dass da, wo ich in der Armee aufgewachsen bin, das relativ selten ist, ja, weil doch das eine oder andere Stereotyp da sehr zutreffend ist in meiner Truppengattung. Und also für den Einsatz, das ist ja auch nicht so, man fliegt ja nicht hin, steigt aus und sofort geht's zur Sache, sondern da wächst man ja rein. Also ich war sehr in der glücklichen Situation, dass ich ja in meinen zweiten Einsatz quasi gegangen bin. Und das heißt also, all diese Eindrücke, die man am Anfang hat, dieses, ne, das erste Mal in Thermisch zum Beispiel dann. Das war der Punkt, von wo aus man von Deutschland, ne, ist man zunächst, ne, nach Thermisch geflogen. Ich glaube, in Usbekistan lag das. Und dann ist man von dort aus dann nach Afghanistan in die jeweiligen Regionen, wo man eingesetzt worden ist, weitergeflogen worden. Also man ist von der zivilen Maschine dann in der Militärmaschine umgestiegen. Und dann wächst das ja so an. Ja, also es ist auch so ein Erlebnis, wenn wir das jetzt ein bisschen mal so aufeinander aufbauen, ne, wo wir dann verlegt sind. Also es fing dann damit schon an. Also ich habe, mein Sohn ist dann zur Welt gekommen, 3 Wochen bevor wir in den Einsatz verlegt sind. Es gab dann Komplikationen bei der Geburt, sodass er erst 2 Wochen später aus dem Krankenhaus quasi raus konnte mit uns, ja, und wir ihn mit nach Hause nehmen konnten. Und dann sind wir, weil es war dann 3-4 Tage noch zu Hause, und dann sind wir zu meinen Eltern, die in der unmittelbaren Nähe zu dem Flughafen lagen, von wo aus wir dann in Einsatz verlegt sind, bin ich dann mit meiner Frau zu meinen Eltern nochmal gefahren. Und das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen surreal. Ja, wenn man sich dann so sagt, ja, und übrigens hier, ne, ist mein Sohn und ich fliege übrigens in 3 Tagen nach Afghanistan. Ach ja, und 2010 ist das Kriegsjahr der Bundeswehr. Und auch übrigens, ich fliege dahin, wo es zur Sache geht. Ja, und meine Männer, ne, das sagt man so bei der Bundeswehr, meine Männer die haben sich unfassbar gut verstanden untereinander. Und die kamen auch alle aus derselben Gegend. Ja, also die kamen, also in der Masse waren das alles Rheinländer. Und die haben sich dann getroffen, also die hätten auch direkt von zu Hause quasi zum Flughafen fahren können nach Köln-Bonn, aber haben gesagt, nein, sie machen das nicht, sondern sie treffen sich nochmal und sind dann ins Saarland gefahren, da wo wir stationiert waren, und haben sich dann samstags mittags getroffen und sonntags sind sie mit dem Bus zum Flughafen gefahren. So, und dann haben die sich so aus dem Leben geballert. Ja, das ist auch eine Kompensationsart. Ne? Man mag das jetzt so klischeehaft finden, aber man muss ja erstmal einem auch sagen, so, du bist jetzt 22 Jahre alt und hast dich jetzt von deiner Freundin, deiner Familie verabschiedet und morgen ziehst du in den Krieg. Das ist auch nicht so Standard. So, nee. Und die haben das halt kompensiert, indem sie gesagt haben, wir spritten uns nochmal alle zusammen richtig weg. Und dann sind die da um die Häuser gezogen und ich weiß noch genau, mein Stellvertreter hat mich dann aus dem Bus angerufen, Pandy. Rief an, hinten, ich hörte im Hintergrund nur unfassbar lautes Gejohle und Gegröle, und er sagte dann, ich hasse dich. Ich so, was ist los? Und er sagt, die sind alle besoffen. Ich so, wie sind alle besoffen? Und er sagt, ja, die haben halt dann die Nacht durchgemacht und sind dann, also die waren, sag mal, 9 von 10 waren dann auch wieder so in einem flugfähigen, ausgenüchterten Zustand.
Und es hat ja auch keiner eine Waffe oder so dabei. Man musste sich ja nur ein Flugzeug setzen. Aber einen mussten wir auf jeden Fall ins Flugzeug tragen. Ja, also der ist auch erst dann wieder so zu sich gekommen in thermisch, weil der so zu war. Ja, und auch das ist halt so eine Möglichkeit, damit umzugehen. Auch Humor. Ja, also dass man das, ich meine, was will man denn sagen? Man kann ja nicht die ganze Zeit rumlaufen und sagen, ist Krieg und vielleicht stirbt einer. Das so funktioniert das ja auch nicht. Ja, und dann, wie gesagt, thermisch angekommen, dann wird man halt dann so aufgeteilt auch, ne? Dann gehen die verschiedenen Flüge und dann gibt es so eine Aufenthaltshalle, ne? So, das ist ein riesengroßes Zelt damals gewesen oder ne, ich glaube, so ein Container, den sie da aufgebaut hatten, so mit, wo man einfach hier eine Cola trinken konnte und Kicker spielen, sowas halt und Billard. Einfach um die Zeit durchzuschlagen, bis man aus- und eingeflogen wurde. Und da kommt man halt auch so ins Gespräch, ne? Wo geht's denn hin? Und 2010, ich meine, da waren auch schon relativ viele schwere Gefechte in Kunduz. Und vor allen Dingen, also nicht in Kunduz-Stadt, sondern halt in den Außenbezirken. Und das war ja in der Bundeswehr bekannt, ja, und auch immer mehr in den Medien. Und dann, da hielt man sich auch so, der eine oder andere, dann halt beim Kicker mit Soldaten, die man bis dahin nicht kannte. Und dann sagten die so, und wo gehst du hin? Und dann erzählten so, ja, nach Mazar-e-Sharif oder nach Kabul oder nach Faisalabad. Und dann sagten die, ja, du? Und dann sagte man, ja, so, ich fliege nach Kunduz. Und alle waren so, du wünschst dir viel Glück. Ja, wo man dann auch denkt so, okay. Und dann wurde aufgerufen und dann musste man so antreten. Ne? Dann kamen halt 2-3 Maschinen im Abstand von einer halben Stunde, die dann einfach fliegen sollten in die jeweilige Region. Und dann hieß ja, alle wurde die so aufgerufen und sagt, ja, und wer nach Kunduz fliegt, der muss da drüben sich eine Weste nehmen, weil es wird schon mal das Flugfeld beschossen und da muss man schon mal im Laufschritt dann zum Auto rennen. Und ich meine, spätestens dann kommt so der Moment, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt real. Also auch wenn man das vorher immer geübt hat und auch darüber gesprochen hat, wir haben viel darüber gesprochen in der Einsatzvorbereitung. Ja, also das mit dem Pfarrer, Sozialdienst, das sind alles so Pflichttore, aber auch so intern im Zug. Und dann ist Humor, was weiterhilft. Irgendeiner wird bestimmt einen dummen Spruch dann haben, über den die anderen lachen müssen. Und so ging das dann halt auch weiter. So, und wir sind dann im Oktober also Ende Oktober quasi reingeflogen nach Kunduz und da lief gerade Operation Halmasak. Also das Ausbildungs- und Schutzbataillon, was quasi, also nach Karfreitag hat die Bundeswehrführung gesagt, so geht es nicht weiter. Die Sicherheitslage ist, ne, wird immer gravierender und hat darum massiv mehr Kräfte, also mehr Truppe nach Kunduz verlegt. So, und das war ad hoc erstmal eine Kompanie aus dem Fallschirmjägerbataillon, aus dem ich kam. Und danach halt mehrere Kompanien, ne? Also man hat quasi so eine Bataillonsstruktur aufgebaut, das waren fast 1000 Mann oder 800, die dann zusammen mit den afghanischen Partnern halt dann Operationen durchgeführt haben gegen die Taliban. Weil die Taliban waren sehr stark in der Region damals, weil wenn man sich so ein bisschen auseinandersetzt mit der, sag ich mal, ethnischen Struktur und ne, der gesellschaftlichen Zusammensetzung nach Nordafghanistan, da sind die Pashtunen sehr stark in Kunduz, man nennt das auch ein Pashtun Pocket. Und die Pashtunen stehen sehr nah der Taliban. Also man darf jetzt keinen Automatismus machen, jeder Pashtun ist automatisch ein Taliban. Nein, das ist nicht der Fall. Aber trotz allem hatten die relativ viel Anhänger dort und darum waren sie in der Lage, auch richtig komplexe Hinterhalte zu machen. Es gab Söldner aus den angrenzenden Staaten, also Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan, teilweise aus China, die Uiguren, die dann mit denen zusammen Dinge getan haben, also Hinterhalte und so weiter angelegt haben. Und um halt, sag ich mal, einen der Strongholds, also eines der Hauptrückzugsgebiete, ne, die Taliban hatte, von wo aus sie immer wieder Angriffe geplant und organisiert hat und IEDs gebaut hat, also so behelfsmäßige Sprengfallen, mit denen Autos angesprengt worden sind, wo relativ viele Bundeswehrsoldaten verletzt worden sind oder auch ums Leben gekommen sind. Also zum Beispiel Markus Mattes ist durch eine IED gefallen, als sie den hinteren Kampfraum vom TPZ durchschlagen hat. Und darum hat man gesagt, man greift das an. Und wir landen also, ne, vorher die Geschichte mit hier, jeder zieht eine Weste an und dann gegebenenfalls im Laufschritt über das Rollfeld, weil die Maschine gar nicht lange auf dem Rollfeld bleiben, weil sonst Mörserbeschuss kommt. Und dann verliert man halt rein und dann kriegt man ja schon mit, dass gerade Gefechte laufen. Also man
realisiert. Man hört es.
Ja, man hört das auch, ja. Und man realisiert das auch. Also dass man dann sagt, ja, das ASB ist jetzt gerade draußen. Ja, und greift Ausbildungsschutzbataillon, greift jetzt halt an. So, und dann sagt man sich, okay, es ist das erste Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass eine deutsche Armee wieder Angriff macht. Und ich meine, wir waren da alle umfangreich, intensiv drauf ausgebildet worden, auch lange. Und ich meine, wie gesagt, 9 Jahre unterm Strich. Und dann halt 2,5 Jahre mit meinem Zug zusammen. Aber dann versteht auch der Letzte, dass es jetzt hier drauf ankommt und dass man jetzt funktionieren muss und dass man jetzt, also jeder Einzelne Verantwortung trägt für den anderen. Also das, man kann immer sagen, ja, die Führung und so, also ich wäre ja nichts gewesen, ohne dass meine Männer das nicht gekonnt hätten, was sie gekonnt hätten. Wie soll man das lösen? Also wenn ich dann 6 Autos hinter mir habe, ne, und einen Schützenpanzer dabei und ein SLT, also so ein Schwerlasttransporter, weil wir alarmiert worden, also es war später, ne, alarmiert worden sind, weil deutsche Soldaten im Feuergefecht stehen, ne, und wir dann rausverlegt sind, dann kann man ja nicht sagen, so, und jetzt erkläre ich mal euch allen, wie das geht. Also sondern da muss jeder Kraftfahrer, jeder Waffenbediener und sogar jeder einzelne Soldat, der dann aussteigen muss und ums Auto gucken muss, ob irgendwo eine Sprengfalle liegt, die müssen dann funktionieren. Und da schließt sich auch der Kreis, wo wir mit angefangen hatten, dass man mit Angst umgehen muss. Und das Beste, was gegen Angst hilft, ist Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen gewinnt man durch gute und fordernde und harte Ausbildung. Also je öfter ich gestriezt werde, in Anführungsstrichen, und je schwerer meine Ausbildung wird und je mehr ich davon überwinde und in der Lage bin, abzurufen, umso mehr traue ich mir das ja auch zu. Und dann funktioniere ich auch. Und was natürlich extrem hilft, sind, ne, die Kameraden. Also das klingt immer so abgedroschen, also die Kameraden. Also, aber ich meine, was sind denn die Kameraden? Die Kameraden sind Soldaten zwischen 19 und 22, die Schulausbildung gemacht haben, dann eine Lehre gemacht haben und dann gesagt haben, sie gehen zur Bundeswehr. Und ich meine, keiner von denen hat sich ja gemeldet, ach, ich gehe zur Bundeswehr und dann sterbe ich 2 Jahre später. So funktioniert das ja nicht. Sondern das ist ja die Idee quasi, ne, dass man erfüllt dann seinen Auftrag. Und ich meine, auch das ist ja auch alles kein Selbstzweck. Ne? Ich bin ja nicht nach Afghanistan gegangen, weil ich gesagt habe, oh, ich habe mal Bock auf Krieg. Kein Soldat hat Bock auf Krieg. Weil da stirbt man. Sondern.
Warum gehst du dann?
Kommen wir gleich zu. sondern es war ja so, dass der Deutsche Bundestag entschieden hat, ne, dass man das, also dass Deutschland sich beteiligen möchte, ne, an dieser Mission in Afghanistan. Und jetzt werden sich hier schon Notizen gemacht. Und damit ist das ja ein Auftrag, den das deutsche Volk uns gegeben hat. Das ist natürlich jetzt eine Kette, die, ne, diskussionsfähig ist, gar keine Frage. Aber der Bundestag hat die Bundeswehr dahin geschickt. Kein wie in Frankreich, kein Präsident oder in Amerika, der die totale Macht hat, ja, über das Militär, das ist nicht der Fall. Sondern im Endeffekt, und weil ja die Parlamentsabgeordneten gewählt werden durch das deutsche Volk, ne, hat das deutsche Volk eingeschickt. Und davon bin ich fest überzeugt.
Also, das ist so ein Punkt, an dem Nils und ich schon häufiger waren und häufiger diskutiert haben. Also ja, rein formell hast du natürlich recht. Ne? Das deutsche Volk wählt die Regierung und die Regierung hat beschlossen, dass die deutsche Bundeswehr nach Afghanistan geht. Es war ja aber jetzt so, dass viele Menschen, wenn du die zu diesem Zeitpunkt gefragt hättest, ob sie das okay finden, dass wir in Afghanistan sind, dass wir aus diesen Gründen, die die Regierung dort vorgibt, in Afghanistan sind, dass sie damit eben nicht einverstanden sind.
Das war natürlich auch schwer, dem einen oder anderen Soldaten, also dieses, in der Bundeswehr gibt es was, das heißt dienen wofür, ja, das, also dass man will ja keinen Kadavergehorsam, sondern man will ja den mündigen Staatsbürger, das ist jetzt ein bisschen abgedroschen und so, aber das ist nun mal, ich glaube da auch dran, man will ja den mündigen Staatsbürger, der versteht, für was er das da macht. So, und das war schwer zu erklären manchmal. Und das muss man natürlich auch, man darf auch nicht den Fehler machen, immer die gesamten 20 Jahre, ne, also 2001 hat Afghanistan ja angefangen, als Ganzes zu sehen, sondern das waren ja Phasen. Sondern in der Phase 2010, 11 war ich davon 100% überzeugt. Weil wenn man sich anschaut, also es gab auch Terroranschläge, die zum Glück in Deutschland alle vereitelt worden sind. Ne? Also, aber wenn man zum Beispiel den Kofferbomber von Bonn nimmt, der hat gelernt, wie er eine Bombe baut im Internet. Warum musste er das aus dem Internet sich ziehen? Ja, weil alle Ausbildungscamps in Afghanistan, ne, stillgelegt waren. Weil die NATO dafür gesorgt hat, dass eben dort keine, ne, Safe Havens, also, ne, Rückzugsräume für Terrororganisationen sind. Ne, es wurde schwieriger gemacht. Ja, die sind dann gewandert nach Pakistan an die Grenze. Ja, das kann man jetzt alles hier zerreden. De facto wurde das schwerer gemacht. Und damit hat das natürlich auch einen Sinn gehabt. Aber wenn man, ich meine, ich komme aus Bonn, ja, und wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendjemand, mit dem ich zur Schule gegangen wäre, dann auf die S-Bahn wartet, ja, und dann von der Bombe zerrissen wird, und das nicht der Fall war, weil eben die Armee einen Teilbeitrag hatte, ne, dafür gesorgt hat, dass dieser Mensch, der sich radikalisiert hat und dann eine Bombe bauen wollte und auch gemacht hat, die nicht funktioniert hat, ja, und das eben so nicht passiert ist, weil das ist doch ein sinnvoller Beitrag dann. Also davon bin ich überzeugt. Und es ist ja nicht nur das deutsche Volk, sondern es ist ja auf der anderen Seite auch ne, ein Stück weit das afghanische Volk. So, und natürlich ist jetzt ne, das deutsche Volk mir näher wie das afghanische, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber trotz allem ging es ja auch darum, die Lebensbedingungen der Menschen dort zu verbessern. Wie gesagt, wir sind im Jahr 2010. Ja, wenn man jetzt natürlich springt und sagt, ja, 2019, 20, war das ein Erfolg, da kann man einen eigenen Podcast zu machen. Und dann ist das hier eine politisch-philosophische Diskussion, die ne, 8 Personen 10 Meinungen hat. Aber für den Moment war also auf der einen Seite der Medaille, das finde ich total legitim. Die andere Seite der Medaille war natürlich, ich hatte ja einen Auftrag. So, und, ne, ich bin ja aus Überzeugung Soldat geworden. So, und ich habe ja auch Verantwortung für diese ganzen Menschen gehabt. Und ich habe es ja vorher erklärt. Ich hätte ja einfach sagen können, nö, mein Nachfolger kann dann gehen und ich war ja erst. Und es hätte auch jeder Verständnis gehabt. Aber ich sagte nein. Sondern ich will mit meinen Soldaten, mit denen ich 2,5 Jahre zusammen Ausbildung ne, durchlebt habe. Und also ich war nicht immer nett zu denen. Ne? Also so im Sinne von Ausbildung. Ja, also ich habe die echt gefordert. Ja, und die mussten dann auch mal über sich hinauswachsen. Und ich hatte halt einfach, ich habe gesagt, okay, ich traue mir das zu, die alle wieder mit nach Hause zu bringen. Oder so viele wie möglich. Man muss sagen, so viele wie möglich, weil am Ende des Tages hat der Feind die Initiative. Und wenn er besser vorbereitet ist, dann kann man einfach nichts machen und reagiert erstmal im ersten Moment. Und ich habe für mich entschieden, dass ich jetzt ne, mit meinen Soldaten das schaffen will und habe es mir auch zugetraut. Und darum bin ich gegangen.
Können wir noch mal einmal springen und können wir darüber reden, wie deine Sicht auf die Dinge heute ist? Jetzt noch mal 10 Jahre später, wenn du drauf guckst. Also es gibt immer so Phasen, glaube ich, in den Medien diesen ganzen Afghanistan-Einsatz auseinandernehmen und ihn dann wieder ruhen lassen, ist so ein bisschen mein Eindruck. Letztes Jahr war es so, dass viele Journalisten sich darüber unterhalten haben und viele auch geschrieben haben, dass dieser ganze Einsatz, der letztes Jahr fast 20 Jahre alt ist, ja eigentlich von den Zahlen her kaum was gebracht hat, weil wir letztes Jahr ein strategisches Putt hatten.
Also ich war ja 2018, 19, also 10 Jahre nach meinem ersten Einsatz, in meinem dritten Einsatz, wieder in Afghanistan. Und das war, ich betone wieder, das ist jetzt meine persönliche Sicht der Dinge, ernüchternd.
Inwiefern?
Weil vielleicht waren, also wenn man sich anguckt, wie die Bundeswehr in diesen Auslandseinsatz, ich sage immer persönlich, wir sind da so ein bisschen reingeschlittert, ja, was man aber vielleicht auch der Politik 2001, 2002 nicht so richtig vorwerfen konnte, weil das war ja auch neu. Also nach ne, Friedensdividende, Kalter Krieg ist vorbei, Kuwades NATO, was machen wir jetzt mit diesem Riesenverteidigungsbündnis? Diskussion und dann ist ne, 9-11 und es fliegen ne, Flugzeuge in die Twin Towers, ins Pentagon und ne, das Flugzeug auf dem Weg zum Weißen Haus crasht auf einer Wiese irgendwo in der ländlichen Region ne, Amerikas. Und das hat natürlich auch dann eine Dimension, also ich habe das ja eingangs schon gesagt, mein Vater war 41 Jahre lang Soldat und ein Garant der Freiheit Deutschlands während des Kalten Krieges waren natürlich auch die Amerikaner. Und wenn man dann sagt, es wird dann der Artikel 5 Bündnisfall ausgerufen und auf einmal steht Deutschland in der Pflicht, also man muss das ja auch gar nicht so in so epischen Dimensionen jetzt alles beschreiben, man kann ja auch stumpf einfach sagen, es hat mir der eine geholfen, jetzt bin ich mal dran. Weil Sicherheit ist ja relativ, wenn man sie produzieren muss. Also sie ist ja nicht messbar. Also ich kann ja nicht sagen, okay, ich stelle so und so viele Polizisten, ne, jetzt schicke ich jetzt nach Afghanistan und schicke so und so viele Soldaten und dann ist da automatisch Sicherheit. So funktioniert das ja nicht. Und dann ist die Politik damals ne, mit Joschka Fischer und Schröder, hat sich dann jetzt dazu bekannt, hat gesagt, wir unterstützen das. Dann gab es erst eine Mission nur in Kabul. Dann hat man gesagt, dass Präsident Karzai, der damalige Präsident Afghanistans, der ja eingesetzt worden ist durch die Amerikaner, ich würde jetzt als Gegenfrage stellen, hätte jemanden Besseren gekannt? Ich nicht. Ja, das hat man festgestellt, der ist so ein bisschen der Stadtfürst ja, von Kabul und es gibt gar keine Kontrolle über das eigentliche Land und darum ist das natürlich auch so ein Prozess gewesen, so iterativ. Und dann ist man natürlich mit einer rot-grünen Regierung
mit ganz schön hehren Zielen ins Rennen gegangen. Ne? Also wenn ich dann hingehe und sage, ne, es soll Mädchenschulen geben und es soll Gesundheit für alle, Sicherheit für alle. Ne? Ich meine, wir reden, ich möchte jetzt keinem Afghanen zu nahe treten, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in der Steinzeit mit dem Handy, wenn ich da war. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil es Regionen gibt, die sind super entwickelt. Ne? Also wenn man nach Kabul geht oder in die größeren Städte, vor allen Dingen auch in Nordafghanistan. Und da ist auch wirklich Fortschritt zu sehen. Ne? Aber wenn man in die ländlichen Regionen geht, das ist Steinzeit mit Handy. So meiner Meinung nach. So, und wenn ich dann da ins Rennen gehe und so große Ziele mir ne, aufs Blatt schreibe, dann ist das ja so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ja, weil ich meine, wie wollen wir ein mehrere Millionen Volk ne, mit 100.000 Soldaten und ne, Tausenden von Entwicklungshilfern jetzt innerhalb von 5 Jahren, ne, in Anführungsstrichen, ich karikaturiere ja, zum Licht führen? Also erstmal ist das Werteimperialismus meiner Meinung nach. Und zweitens ne, ist das ein schwieriger Prozess, den damals ja auch keiner abschätzen konnte. Also wenn man sich jetzt mit Entwicklungshelfern dazu unterhalten würde, würden die auch sagen, ja, jetzt sind wir schlauer. Ja, da sind wir jetzt alle im Nachhinein. Und um auf die Frage auch ein Stück weit zurückzukommen, ich muss jetzt so eine kleine Erklärschleife machen. Jetzt springen wir ins Jahr 2018, 19. Ja, es haben sich natürlich Strukturen auch entwickelt. Wenn man jetzt so das, ne, ich spreche jetzt so aus der Perspektive des mündigen Demokraten, wo ich durch mich die Frage, ne, vielleicht haben wir auf die falschen Leute gesetzt. Also vielleicht sind die politischen Ansprechpartner in Afghanistan 2001, 20 Jahre später, mit mehr Klarheit die falschen gewesen. Das ist jetzt eine These, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist auch diese Idee eines demokratischen oder theokratischen Staates zu weit weg gewesen. Ja, jetzt kann man sagen, ja, man muss dann da Generation bleiben. Ja, wenn ich mir jetzt das Durchschnittsalter der afghanischen Bevölkerung angucke, dann sind wir da Generation. Aber ich finde, man sollte da nicht zu, erstens nicht zu hart mit den Phasen, also ne, den ersten 10 Jahren ins Gericht gehen. Und der zweite Punkt ist natürlich, ne, ja, was ist denn jetzt die Alternative? Also ich habe jetzt keine.
Also die Alternative oder eine Frage zumindest, die man sich ja stellen könnte, ist, wenn man 20 Jahre in diesem Land war, und da weißt du mehr, wie viel besser die Sicherheitslage jetzt vor Ort ist oder 2018, 19 war, als ich. Aber die Frage ist ja dann durchaus zulässig mal zu stellen, kann es denn sein, dass man militärisch dieses Land nicht in einen Zustand bekommt, der, wo die Menschen sicher und in Frieden miteinander leben können?
Ja, da sind wir ja wieder bei dem Begriff der Sicherheit. Ja, das ist ja für mich ein relativer Begriff.
Wenn ich jetzt die Sicherheit eines westlichen Staates nehme.
Ja, genau, und das ist ja meiner Meinung nach der Fehler, den wir machen. Ja, weil es geht doch im Endeffekt darum, dass es den Menschen spürbar besser geht. Also ich komme zurück zu meinem Eingangsstatement, ne, warum ich Soldat geworden bin, ja, damit es Menschen besser geht.
Geht es denen denn besser jetzt?
Das muss man die Afghanen fragen und nicht mich.
Was meinst du denn? Du warst ja da.
Das kommt drauf an, wo man ist. Also es gibt natürlich auch welche, die sagen, ne, dass jetzt da das Glas halb voll ist. Ja, andere werden sagen, das Glas ist halb leer. Und wenn wir jetzt in 2019, 2020 und ne, diese strategische PAD, was du angesprochen hast. Ich meine, die Schwäche von Demokratien ist natürlich, das ist auch gleichzeitig ihre Stärke, aber ne, das, Regierungen sind ihren Wählern gegenüber verantwortlich. Und weil sie ja wiedergewählt werden. Und die Legislaturperioden, ne, 4, 5 Jahre, je nachdem, welchem Land man ist, so eine Demokratie ist nur begrenzt dazu in der Lage, Krieg auszuhalten. Und wenn man jetzt in Umfragen gehen würde, wie die Situation 2001, 2002 gewesen ist, zum Beispiel in Amerika, dann war die amerikanische Gesellschaft bereit dazu, lange und intensiv Krieg zu führen. Springt man jetzt natürlich in 2020, ist totale Kriegsmüdigkeit da. Ja, der Krieg hat unfassbar viel Geld gekostet. Und ne, das dann die Messbarkeit, in Anführungsstrichen, ne, ich kann jetzt den Human Development Index der Vereinten Nationen nehmen oder was auch immer, das ist stark relativ. Ja, hätten wir es uns besser vorgestellt? Ja. Hätten wir es damals gewusst, wie es geht? Nein. Ja, das ist so ein bisschen aus der historischen Brille, sich das jetzt alles anschauen. Nur irgendwann muss man halt dann auch sagen, okay, jetzt steigen wir mal ein in den Lesson-Learn-Prozess und wir steigen jetzt auch mal ein, also wie gesagt, ich spreche jetzt nicht so sehr als Soldat, sondern eher so als Demokrat. Ja, also so meine persönliche Sicht der Dinge. Und muss dann vielleicht auch mal der Politik die Frage stellen, machen wir da noch das Richtige?
Weil Parlamentarier, die ne, in schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr sagen, oh ja, wir verlängern das Mandat und ne, wir stehen zum deutschen Volk und unseren Partnern. Ja, das tun wir. Und das tun wir auch gut, finde ich. Aber irgendwann muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das noch das, wofür wir mal gestartet sind? Müssten wir vielleicht unsere Ziele nicht mal neu überdenken im Prozess? Und das ist auch zulässig nach 20 Jahren, finde ich. Ja, wenn man jemanden fragt, der eine Firma gründet, ne, und sagt dann, ja, starten wir mal ins Rennen mit mit der Firma. Und die Ausrichtung und die Firmenphilosophie muss dann 20 Jahre Bestand halten. Das ist ja surreal. Das ist ja Quatsch. So, warum verlangt man so hohe, ne, Ziele von Regierungen und Armee? Aber in allen anderen Bereichen ist das nicht so. Sondern, wenn man das jetzt, ich würde eher die Rückfrage stellen, warum findet keine gesellschaftliche Diskussion dazu statt? Ich meine, wir haben über 50 gefallene Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Ja, und ich meine, ich habe schon jetzt spontan, nennen wir 5.
Mit Namen.
Mit Namen. Nee, nicht auf meinen Zettel gucken. So, sondern andere Frage. Ja, wir haben über 20 Soldaten, die höchste Tapferkeitsmedaille der Bundesrepublik Deutschland bekommen haben, weil sie im Auge des Feindes Mut hatten, ihre Ängste überwiesen haben und über das von ihnen erwartet und geforderte hinausgegangen sind, weil sie ihr Leben riskiert haben für andere Soldaten. Nennen mir 2 Namen. Kannst du auch nicht, ist jetzt ja eine rhetorische Frage, ist ja unfair. Aber warum findet diese ganze Diskussion nicht in der Gesellschaft statt? Sicherheitspolitik ist nie ein richtiges Wahlkampfthema. Ja, es geht dann immer um, was weiß ich hier, ne, Hartz IV und das ist auch gut und richtig, dass es um Soziales geht, aber so ein bisschen, also so 10%, so 20% würde ich mir schon wünschen, dass die Gesellschaft darüber mal diskutiert. So, jetzt hüpft hier jemand die ganze Zeit von einer Seite auf die andere, will was sagen drum.
Ja, ich glaube, weil wir jetzt gerade, glaube ich, an den Kern der Sache rankommen. Ich glaube, das hat 2 Gründe, warum wir viel zu wenig, finde ich auch, über diese Thematik diskutieren. Zum einen, können wir auch gleich gerne nochmal zu kommen, hat das sicherlich mit der Kommunikation der Bundeswehr zu tun und wie die Bundeswehr kommuniziert und wie angstgeleitet und gehemmt sie vielleicht auch kommuniziert. Und der andere Grund ist, glaube ich, auch, weil viele Menschen es nicht verstehen. Viele Menschen verstehen nicht, warum wir dahin gehen. Die verstehen nicht, warum müssen wir jetzt, warum Krieg? Krieg ist doch was Schlechtes, wird uns erzählt, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind. Ich bin selber von einem Pazifisten aufgezogen worden, von einem militanten Pazifisten, der mir mein Leben lang erzählt hat, dass das Schlimmste ist, was es gibt auf der Welt. Dass man da Menschen nie was mit Gutes tut. So, und man muss den Menschen erstmal erklären, oder wir müssen erstmal drüber reden, was Militär überhaupt kann. Und da sind wir wieder bei deinen Zielen, glaube ich, ne? Also die Ziele, die wir uns damals vor 20 Jahren gesteckt haben, die waren sicherlich viel zu hoch. Und das waren auch sicherlich Ziele, die Bundeswehr gar nicht erreichen kann. So. Aber da wären wir auch bei meiner nächsten Frage. Warum denn Krieg? Also was können wir denn erreichen? Wann ist Krieg notwendig?
Ja, ich würde jetzt einfach mal eine Gegenfrage stellen. Warum muss die Bundeswehr das erklären? Also
Weil die
das
ja macht.
Ja, aber ich denn sonst fragen, ja, die Regierung. Also das ist ja der Kernfehler, den wir in dieser Diskussion immer machen. Wir gehen immer hin und sagen, okay, der Soldat muss erklären, warum er in Auslandseinsatz geht. Nee, ich habe mir das nicht ausgesucht.
Doch.
Ja, jetzt schmeißen wir 2 Dinge durcheinander. Ich habe mich dafür entschlossen, ne, mit meinen Männern Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich mir ausgesucht. Ich habe mich dafür entschlossen, ne, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen. Ja, im Zweifelsfall mit meinem Leben. Dafür habe ich einen Eid geschworen. So, das auch. Aber das, ne, wohin es geht und was die Ziele sind, das legt doch die Regierung und die Politik und vor allen Dingen, wir sind eine Parlamentsarmee. Also ich würde das den, ne, über 500 sehr gut bezahlten, hochintellektuellen, ne, und super vernetzten Parlamentariern fragen. Und da kommt halt zu wenig, finde ich persönlich. Klar, ich kann jetzt einen Brief an meinen Bundestagsabgeordneten schreiben, der wird mir so eine Standard-Droschke, ne, zurückschicken, die ihm vorgegeben wird von seiner Fraktion. Aber die Bundeswehr muss doch nicht ihre Einsätze begründen. Die Bundeswehr kriegt einen Auftrag und dann versucht sie das nach bestem Gewissen und Gewissen umzusetzen. Also da finde ich, da verlangt man auch zu viel. Und Armee und Militär kann ja niemals Frieden und Weltfrieden, ne, so in dem, ich überspitze jetzt bewusst, schaffen, sondern sie ist immer ein Teilbeitrag. Das ist ja so eine Huhn-Ei-Diskussion. Ja, ich kann jetzt sagen, ja, was muss erst kommen? Entwicklungshilfe oder, ne, Sicherheit? Das kommt immer drauf an. So, es ist, natürlich ist es so, dass ne, Entwicklungshilfe und Hilfe zur Selbsthilfe benötigt ein Mindestmaß an Sicherheit. So, wenn ich aber die Sicherheit nicht habe, gefährde ich ja im Endeffekt, ne, dass diese Projekte, die ich anstoße, weil die Projekte führen ja dazu, dass ich den Status quo verändere, erzeugen ja Spannung. Also wenn ich jetzt mal rausgehe auf Afghanistan und was ich in die G5-Sahelzone nach Afrika, ja, da gibt es jetzt ja Terrororganisationen und organisierte Kriminalität, die profitiert ja davon, wie die Situation jetzt ist. So, jetzt kommt Entwicklungshilfe und sagt, ach, ich verändere die. Ja, was wird dann wohl da passieren? Dann ne, wird ne, die Terrororganisation, ne, AQM, Boko Haram, was immer auch immer, also ne, Al-Qaida im Maghreb ja, oder Boko Haram ist in Nigeria, dann was dagegen unternehmen. Also brauche ich ja wieder Sicherheit. Das ist so ein Wechselspiel. Und man, dieser ganzheitliche Ansatz, ne, dass man sagt, okay, wir müssen in allen Dimensionen, im Informationsraum, also ne, wie Umgang in Medien, gute Regierungsführung, also auch Staaten, die schwach sind, und schwache Regierung. Ich will auch nicht mal sagen, dass das alles Demokratien werden müssen. Das setzt auch einen Prozess voraus, dass ich eine Demokratie werden kann. Ja, also wenn wir jetzt einen geschichtlichen Sprung machen, Erklärschleife, ja, in Europa haben sich die Menschen den Schädel eingeschlagen, fast 1000 Jahre lang. Und jetzt verlangen wir von anderen Leuten, dass sie innerhalb von 5 Jahren diese Schritte machen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Sondern ne, dass die gute Regierungsführung machen im Sinne von, dass der Staat positiv belegt wird. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass wir den Sozialstaat in Afghanistan oder in Mali schaffen. Das ist auch, aber vielleicht einfach, dass die Polizei kommt. Und dass dann ein Verbrecher, ne, einfach Beispiel, ein Dieb auch einen fairen Gerichtsprozess bekommt. Und nicht einfach verschwindet im Gefängnis. Dass es einen Dorfvorsteher gibt, der regelmäßig bezahlt wird und ein Interesse daran hat, dass es den Menschen in seinem Dorf besser geht. Und besser ist, der Brunnen funktioniert und es gibt eine Ernte und es verhungert kein Kind. Und besser ist, es kommt ein Auto ne, von Ärzte ohne Grenzen und führt Impfungen durch. So, und ne, das ist doch besser. So, und das ist doch was die Regierung vorgeben muss. Mir hat mal ein lebensälterer Kamerad gesagt, ne, Politiker kommen und gehen, die Armee bleibt.
Das ist ja vielleicht gerade der Punkt. Also ich finde, ja, du hast irgendwo einen Punkt, wenn du sagst, würde ich dir stückweise recht geben, wenn du sagst, frag das die Politiker. Aber die Politiker erklären es mir ja auch nicht. Die können es mir ja auch nicht erklären. Und ich finde, die Bundeswehr zieht sich viel zu sehr aus dieser Kommunikation heraus. Ich kann das verstehen, dass euch das nervt. Und ich kann das verstehen, dass das die Institution Bundeswehr nervt. Aber es kann ja auch nicht sein, ihr werdet ja mittlerweile zu, du hast vorhin von mündigen Bürgern gesprochen, ich weiß nicht, wie nennt ihr das, Bundeswehr intern mündiger?
Staatsbürgeruniform.
Und dazu werdet ihr ja auch erzogen innerhalb der Bundeswehr. Ihr würdet ja jetzt nicht, wenn jetzt, weiß ich nicht, die AfD im schlechtesten Fall, ich sag's ja jetzt mal bewusst so plakativ, an die Regierung kommt und euch sagt, okay, Soldaten an die Grenzen und Schießbefehl irgendwie, dann würde ja vielleicht der ein oder andere in der Bundeswehr auch sagen, nö, mach ich nicht. Also ist dies doch diese Frage, wann Kriege zulässig sind und wann nicht, doch eine legitime, die wir irgendwie, da könnt ihr doch nicht sagen, nee, unterhaltet euch, Gesellschaft, aber ohne uns, bitte. Wir führen ja nur aus. Das geht ja auch nicht.
Ich habe das Gefühl, ich bin in einen Gesprächshinterhalt geraten. ja, natürlich nicht. Also deswegen diskutieren wir jetzt ja darüber. Also deswegen sage ich ja bewusst, ne, dass ich habe ja, also ich, das ist, also man muss dazu sagen, dass ne, Sarah und ich da schon ganz oft drüber diskutiert haben. Und mein Punkt ist halt, das hat ja zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, ich bin ja Soldat. So, und als Soldat habe ich einen Eid geschworen, der meine berufliche Profession betrifft. Und auf der anderen Seite bin ich ja Bürger. So, und die Bundeswehr hat viel Geld ausgegeben, ne, hat mich studieren lassen, mich ausgebildet, dass ich eben auch diese Diskussion und diesen Diskurs ja, zu diesem Thema mit meinen Soldaten führen kann. Also intern auch. Und natürlich wird das diskutiert. Aber das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, und wer dann an den Punkt kommt und sagt, okay, ich kann das nicht mit mir vereinbaren, der kann ja die, wie ich finde, herausragenden Möglichkeiten der inneren Führung nutzen und sagen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und ich gehe. Und man muss keine Angst vor Repressalien oder Gefängnis oder Sonstiges haben.
Man verliert seine Existenz. Und
so. Ja, gut, über einen Tod muss man immer sterben. Also was wollen wir jetzt? Also wollen wir jetzt sagen, ne, wir wollen auf der einen Seite nur noch die Befehle ausführen, die richtig sind. Ja, wer legt denn fest, was richtig und falsch ist? Also ich finde, als Parlamentsarmee, was ja auch garantiert ist durch Parlamentsbeteiligungsgesetze,
ist diese riesengroße, und das ist eine sehr große Frage, ne, macht das Sinn, sich an Kriegen zu beteiligen oder nicht? Das ist eine politische Dimension, die müssen Politiker beantworten. Natürlich ist es so, dass die Bundeswehr-Generalität und Admiralität, also die Spitzenführung der Streitkräfte, da hart beraten muss und auch vielleicht öfter mal Nein sagen muss. Vielleicht tut sie es auch, das weiß ich nicht. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass sie das vielleicht zu wenig tut aus meiner Froschperspektive. Aber am Ende des Tages entscheidet der Bundestag, wo wir hingehen. Und wenn ich das nicht mit mir vereinbaren kann als ne, Demokrat mit meinem Werte- und Normenkonstrukt, ne, die eine Seite der Medaille, dann muss ich gehen. Ja, dann, ja natürlich gefährde ich meine Existenz, aber was ist jetzt die Alternative? Dass wir alle sagen, nein, das ist eine Meuterei, so funktioniert ja Armee nicht. Also Armee funktioniert ja auch auf der Basis des Gehorsams. Und die, also man kann auch sagen, pass auf Jungs, der jetzt hier der Meinung ist, er kann das nicht mit sich und seiner Welt vereinbaren, tritt links raus, der Rest steigt ins Flugzeug.
Es geht ja vor allem jetzt auch so ein bisschen, ging es ja eigentlich darum, dass wir darüber sprechen, wie die Bundeswehr oder die Politik mit der Gesellschaft auch in Dialog tritt. Ne? Also es versteht nicht jeder Mensch da draußen, nicht jeder, vor allem wenn man überhaupt gar keinen Bezug und keine Verbindung zur Bundeswehr hat, verstehen das einfach viele Menschen nicht, warum die deutsche Armee am Hindukusch kämpfen muss. Für die ist das viel zu abstrakt, wenn dann in der Presse steht und wenn Politiker sagen, wir verteidigen unsere Sicherheit am Hindukusch. Das ist abstrakt. Und es ist noch abstrakter, wenn man sagt, wir sind 20 Jahre da und es hat sich noch nicht mal irgendwas verbessert von den Zahlen her. Strategischer Patt. Wie erklärt man das denn? Das ist was, ja, und ich weiß, was du jetzt sagen willst, das ist auch nicht in Gänze Aufgabe der Bundeswehr. Ganz bestimmt nicht. Aber ich bin ja auch Ehefrau eines Soldaten und ich bin gleichzeitig Journalistin und habe immer wieder festgestellt, dass da so ein Ad-hoc-Widerstand von der Bundeswehr kommt, wenn man versucht, in diesen Dialog zu treten.
Also ich habe ja kein Problem mit dem Dialog. Ja, das fängt ja schon damit an, also erstmal sitze ich jetzt ja hier. Ja, also ich kann mich jetzt einfach freisprechen und sagen, ja, ich diskutiere es jetzt ja.
Ich spreche von der Institution.
Ja, also die Institution Armee kann nur begrenzt den eigenen Auftrag in Frage stellen. Ja, wir haben, solange er nicht gegen geltendes Recht und das Grundgesetz ist ein unfassbar schützenswertes und ne, meiner Meinung nach ne, international hoch anerkanntes Werte- und Normenkonstrukt, ja, ist jetzt sehr klobig, was ich jetzt hier gerade sage, aber es ist als Institution ja, so unfassbar erstrebenswert. Ja, und die Väter des Grundgesetzes, die in Bonn ne, im Museum König das geschrieben haben, haben das ja vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Und da fiel, ich meine, die ganze deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, die sagt, ne, Militär ist das letzte Mittel. Und wenn man sich unsere europäischen Partner anguckt und die anderen NATO-Mitglieder und da die großen Länder, Großbritannien, Frankreich ne, und die USA, die viel schneller bereit dazu sind, Militär einzusetzen zur ne, Gestaltung ihrer außen- und sicherheitspolitischen Interesse. Und die Bundeswehr handelt werteorientiert. Das ist auch mal eine Ansage. Also das heißt nicht, ne, man kann natürlich immer Plattitüden raus, wir sind da nur für Öl. Wo ich frage, wo ist denn Öl in Afghanistan? Also ich habe da nicht so viel Öl gesehen. Das liegt ja unter der Erde. Ja, ja, also es ist ja alles Quatsch. Also ja, natürlich gibt es auch andere Länder, die ne, sehr viel Sicherheitspolitik und Außenpolitik betreiben, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu... Aber die Bundesrepublik Deutschland macht Werte, ne, orientierte Außensicherheitspolitik. So, und dem sind wir verpflichtet. Also ich wage, ne, ich stelle die These auf, zu sagen, dass es genug Mechanismen gibt, die da, ne, davor Deutschland und die Bundeswehr schützen werden, dass die Bundeswehr missbraucht wird. Und selbst wenn wir jetzt dieses Extrem, ne, ich sage immer, man muss mal vorsichtig sein, mit Extremen auf die Gesamtheit zu schließen, weil das meistens unschlüssige Schlüsse sind. Die AfD oder eine andere extreme Partei, ne, die Linke, ja, was weiß ich, sagt auf einmal, ne, wir machen das jetzt ganz anders. So, ja, dann gibt es ja immer noch eine Opposition und es gibt, ne, sag ich mal, Grundgesetzartikel, die ja Ewigkeitsbestimmungen haben. Ja, mir fehlt jetzt gerade der richtige Begriff dafür. Aber es ist, also die unveränderlich sind. Und das ist so viel Schutz. Also ich habe viel mit ne, ausländischen Partnern und anderen Armeen zusammengearbeitet. Die verstehen alle gar nicht, wie komplex das ist, was wir da tun. Also die haben diese zweite Medaille nur sehr, sehr begrenzt. Und unsere ist schon so riesig. Ja, aber noch mehr, sag ich mal, da einzufordern. Also wenn die Politik keine Antwort geben kann, dann würde ich sagen, dann hat auch keiner eine Antwort. Und dann wählen wir falsch. Und dann frage ich Moos, wo ist denn die außerparlamentarische Opposition, die mal Fragen stellt? Und um den Bogen vielleicht auch zurückzuschlagen, ne, zu dem ersten Teil, ne, des Gesprächs, das wir geführt haben, also damit brauche ich doch keinen 21-jährigen falschen Megakom. Das ist ja so Meta-Meta-Ebene. Am Ende des Tages geht der in Auslandseinsatz, weil es ihm befohlen wird. Er kann das mit sich vereinbaren. Er kann für sich entscheiden, okay, das ist innerhalb der rechtlichen Norm. Das ist so dieses grundsätzliche, ne, sag ich mal, richtig-falsch, ja, Wertkonstrukt, was jeder ja hat. Und der geht, weil seine Kameraden gehen. Und der geht, weil er die alle wieder mit nach Hause bringen will. Und natürlich ist da auch ein Stück weit, wenn ich 19, 20 Jahre alt bin, Abenteuerlust dran. Jetzt kann man das natürlich wieder verteufeln, der will da mit der Waffe rumrennen. Nee. Ich habe eher das Gefühl gehabt, als ich da war, waren alle eher so, boah, ist doch mal cool, heute nicht rauszufahren. Aber mal kein Risiko, ne, heute weggesprengt zu werden. Ja, und kein Soldat, der im Krieg war, wird danach sagen, boah, geil, ich will unbedingt wieder. Ja, ich meine, wenn man sich die Kameraden anguckt, ne, die zum Beispiel Karfreitag gekämpft haben, also wenn sie jetzt Ralf Rückendorf fragen, ne, der ist erblindet, ja, in dem Gefecht, weil er, ne, sein Leben riskiert hat für das Leben anderer. Und in seiner unmittelbaren Nähe, ne, es explodiert ist und er durch sein Augenlicht verloren hat. Mit Ende 30. So, das ist jetzt 10 Jahre her. Das heißt also, der wird, ne, Lebenserwartung 70, die Mehrheit seines Lebens, ne, blind sein. So, und das ist, wenn man da so abdriftet, finde ich, und dann immer so ganz riesengroße Fragen stellt, das tun vielleicht der eine oder andere Soldat auch deswegen nicht, also individuell, persönlich, weil das dann zu kritisch wird. Ja, man muss ja auch Vertrauen darauf haben, dass die Politik, ne, eben weil es wie eine Parlamentsarmee sind, das Richtige tut. Ich kann nicht immer rumlaufen und ständig, ne, das alles in Frage stellen, weil dann kann ich auch nicht mehr arbeiten. Und dann müsste ich ja sagen, ich gehe. Und für mich, ich kann das immer noch alles in meinen eigenen, ne, Wert- und Normkonstrukten so mit mir vereinbaren, dass ich sage, ich gehe auch noch 2018, 19 und ich gehe auch 2021, 22. Hoffentlich dann mal ein anderes Land, aber so generell. So, und das ist aber eine individuelle Frage.
Du warst jetzt ja gerade schon wieder bei deinem Zug und in Afghanistan 2010. Kannst du vielleicht nochmal, ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, aber kannst du vielleicht ein paar Begebenheiten erzählen? Du hast es ja schon ein paar Mal im privaten Gespräch gemacht, die dich vielleicht auch beeindruckt oder geprägt haben im Nachhinein?
Also klar ist das so, dass das da Ereignisse und sag ich mal, ja, Geschehnisse gab, die einen nicht mehr loslassen. Ja, also ich meine, posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, die kommt ja nicht von ungefähr. Und es ist nicht normal, ja, wenn man irgendwo nachts mit einer Waffe an der Häuserecke steht und dann in unmittelbarer Nähe, ne, irgendwas explodiert. Es ist nicht normal, mit 20 ne, im Feuerkampf zu stehen. Und Feuerkampf heißt, es schießt einer auf einen. Mit der Zielsetzung, einen umzubringen. Das sind ja alles Dinge, die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Und ja, man ist dafür ausgebildet. Ne, ich mag zum Beispiel diese Vergleiche mit anderen Institutionen, ne, die für die Sicherheit, ne, der einer Gesellschaft sorgen, mag ich nicht so gerne, weil ich finde, dass der Soldatenberuf schon nochmal eine andere Liga ist. Ja, ich habe unheimlich viel Respekt vor Polizisten und Feuerwehrleuten, weil die viel öfter in intensiven Situationen sind. Aber ich meine, wenn man jetzt in der Fallschirmjäger ist, in der Infanterie ist, ne, also dann meldet man sich ja zur Kneipenschlägerei. Also man fährt ja wohin mit der Zielsetzung, ja, heute geht's hier zur Sache. Das ist auch nicht so, oh, durch Zufall ist hier gerade etwas passiert. Das kann passieren, wenn man Hinterhalt gerät, aber in der Masse der Zeit, zumindest im Kriegsjahr 2010, war das auch relativ häufig so, ja, und heute greifen wir an. So, und ich habe an einer Angriffsoperation teilgenommen, Tosa Agarib 2. Und das ist halt was anderes, wenn man auf einmal, ne, sein Waffensystem oder sein gepanzertes Fahrzeug aufmunitioniert und mit Lenkflugkörpern und Raketen und Panzerfäusten und MG-Munition voll lädt bis Oberkante. Da ist die Stimmung auch jetzt nicht so gelöst, ist mein Eindruck. Ja, also ich hatte eher so das Gefühl, dass da jeder auch so ein bisschen, ne, das ist halt was anderes zu, ich fahre raus und es kann passieren, zu, ich fahre wohin, es passiert in jedem Fall. Und wir haben dann an der Operation teilgenommen und es kam dann auch zu Feuergefechten und einem IED-Anschlag. Und das brennt sich halt ein. So, und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist, also ich bin in der sehr glücklichen Situation, dass ich mich immer noch mit den Soldaten meines Zuges jedes Jahr treffe. Ja, jetzt fast schon 10 Jahre. Und wir sind auch, die Masse von ihnen sind gar keine Soldaten mehr. Und wir sind auch schon lange über das, distanzierte Vorgesetztenverhältnis hinaus. Also ich bin für die inzwischen immer, entweder immer noch Captain, das werde ich, glaube ich, für immer bleiben bei denen. Oder einfach nur der Nils. Und wir unterhalten uns da viel drüber. Und das ist auch so ein bisschen, also meine Frau Jana nennt das immer, die Männer-Selbsthilfegruppe. So einmal im Jahr, wir unterhalten uns dann so die ersten 2-3 Stunden immer so, was passiert im Leben des anderen gerade, ne? Kind, neuer Job, you name it. Und dann geht's immer um Auslandseinsatz und unsere Zeit im Zug. Und mein Beispiel, ich kann genau noch sagen, also es ist gefühlt so sagen, welche Farbe der Nachthimmel hatte und wie es roch. Völlig surreal.
Wie roch es denn?
Scheiße. Ländliche Regionen von Afghanistan wird Landwirtschaft viel mit, natürlichen Düngemitteln betrieben. Und ansonsten kaltmetallisch. Das ist ein bisschen abstrakt jetzt, aber ist so. So, und auch die Situation, also wir waren da zu 6 mit 2 Wieseln, irgendwo im Nirgendwo, im Niemandsland, zwischen der Region, wo klar war, dass die NATO oder die Bundeswehr die Kontrolle hat und der Region, wo die Taliban die Kontrolle hatte und wir waren so dazwischen. Und wenn man nur zu 6 ist, dann wird das auch sehr überschaubar. Also wir hatten so einen Überwachungsaufklärungsauftrag für andere Soldaten, die dann über uns weiter die eigentliche Gebiet der Taliban angreifen sollte. Und die Taliban vertreiben oder halt entwaffnen, festsetzen, an die afghanische Polizei übergeben, wie auch immer. Und wir waren zu 6, war der Rosi, der Bodo, der Moritz, der Walle, ich und der Spieß. Der Spieß war nicht die Funktion des Spießes, wer sich bei der Bundeswehr auskennt, sondern der hieß tatsächlich so. Und dann musste ich halt dem Bodo sagen, geh mal da drüben hier auf den Hügel und sicher mal. Und dann stand der Bodo da alleine, 20 Meter weit weg von mir, bei Dunkelheit, im afghanischen Dorf, wo 600 Leute lebten. Und das ist dann schon hart. Ja, also und das, in der Situation selbst kam mir das gar nicht so krass vor. Ja, also zu 6 in diesem Dorf bei Nacht. Ja, ich habe aber, weil ich einfach da in dem Moment funktioniert habe, weil ich einfach das abgespult habe, was man mir jahrelang beigebracht hat und meine Soldaten, die ich ja in der Masse ausgebildet habe mit meinen Unteroffizieren zusammen, empfanden das auch nicht so als komisch. Und gesagt, das haben wir ja jahrelang geübt. Hat einer die Tür aufgemacht, einen mitgenommen, wäre weg gewesen. Ja, also ich sag mal so, ich hätte noch gehofft, dass er sich ein bisschen wehrt, wenn man das mitbekommt, ja, aber und das kam erst so mit der Zeit. Also so 2-3 Jahre später, ich war nach meinem zweiten Auslandseinsatz, habe ich die Funktion gewechselt und bin relativ schnell in meine Cheffunktion. Also ich war dann Kompaniechef von 140 Soldaten. Und da war ich so unter Strom, dass ich da gar nicht auch so mich mit auseinandersetzen konnte. So, und das kam dann danach, als ich dann so mal Zeit zum Atmen hatte. Und das ist dann schon so, wo man sich dann sagt, okay, ja, das ist jetzt nicht so eine Situation, die ich dann jeden Tag meiner Frau erklären muss. Ich habe da auch so 5-6 Jahre für gebraucht, bis ich dann mit meinem engeren Familien- und Freundeskreis darüber reden konnte. Und jetzt halt nochmal 4-5 Jahre, dass ich jetzt so darüber reden kann. Ja, weil das, also wenn man das eigene Ableben real vor Augen hat, das verändert. Ja, und dann, ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr davon träume. Und ich glaube fest dran, dass das daran liegt, dass ich einen sehr guten Zusammenhalt mit meinen Männern hatte. Und dass wir da uns regelmäßig treffen. Weil ich auch sagen muss, also ich habe auch 2 Soldaten aus meinem Zug, haben posttraumatisches Belastungssyndrom bekommen. Ja, der eine relativ kurz danach, das konnte dann auch relativ schnell, ihm konnte da geholfen werden. Aber was macht man, wenn dann ein 26-jähriger Mannschaftssoldat, den man seit mehreren Jahren kennt. Ich kannte den aus einer Vorverwendung schon, vor meinem Studium. Und durch Zufall waren wir dann später wieder im selben Zug, was sehr witzig war. Wir mochten uns echt. Und dann rief der mich an, nachdem wir aus dem Einsatz zurück waren. Da war ich schon Chef nachts und hat gesagt, jetzt kann ich mehr. Der ist eine Maschine. Ja, also 1,90 groß hier, ne, 110 Kilo, nur Muskeln. Und dann ruft dir der Bär von Mannheim an und sagt, ich kann nicht mehr, was machst du da? Gut, die Lösung ist ins Auto setzen, zu ihm fahren. Ja, und mit ihm darüber reden. Ja, und dann einfach mal auch zusammen weinen, wenn es notwendig ist. Ja, weil zum Beispiel auch bei dem einen oder anderen nach dem Einsatz das Privatleben in die Brüche gegangen ist. Ja, weil man Schwierigkeiten hatte, ne, dieses auf denselben Nenner zu kommen. Weil auf einmal, ne, auch in Freundeskreisen, also ich meine, wenn man dann so viel Verantwortung hat und im Krieg gewesen ist, ne, dann, und dann, das heißt nicht, dass das immer so kommen muss, aber dann wird eventuell auch der Freundeskreis, das wird schwierig. Man hat das Gefühl manchmal, dass man da nicht mehr reinpasst. Und das kann, wenn es wirklich hart läuft und man im Vorfeld nicht genug seine Familie mitgenommen hat, auch bedeuten, dass die Familie und man selbst nicht mehr zusammenpasst, ohne dass man PTBS hat. Ja. Ja, und mein aber sehr guter Kamerad, von dem ich auch, dem stand ich auch sehr nah, als wir schon, ne, ich ein Zugführer und er, ne, einer meiner Soldaten war, weil wir uns, also ich fand ihn sehr sympathisch und er mich auch. Und haben immer viel gelacht und er hat dann Jahre später mich angerufen. Ja, und das weiß ich auch noch wie heute, der war 2018, also gut, ne, 7,5 Jahre später. Und der hat dann auch gesagt, ich kann nicht mehr. Und dem, also der ist seit fast 2 Jahren in Behandlung. Der war auch mehrmals im Einsatz und der hatte auch vieles, was ihn dann begleitet hat. Der hat super funktioniert im Einsatz. Ja, aber danach, also der hat abgenommen ohne Ende, konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten. Das ging so weit, dass der Schwierigkeiten hatte, ne, die einfachsten alltäglichen Dinge zu machen. Ja, weil er jede Nacht nur noch 1 Stunde geschlafen hat. Und wenn man das mal über einen längeren Zeitraum macht, das zerschießt einen halt. Und wenn man dann in einer Gesellschaft lebt, die sich null für, ne, das, was die Armee da macht, auseinandersetzt, dann ist das hart.
Da würde ich ganz gerne nochmal fragen, also wenn man diese Erlebnisse hat und das dann auch mitbekommt, dass Menschen, die einem ja auch irgendwie was bedeuten und durch die man durch diese schwierigen Phasen gegangen sind, ist, dass die dann auch wirklich zu kämpfen haben. Und dann ist es so, wie du sagst, dass sich viele Menschen nicht dafür interessieren oder das auch noch anfeinden, was die Bundeswehr tut. Zweifelt man dann manchmal an diesem Beruf und an der Entscheidung, Soldat geworden zu sein?
Ja, ist die einfache Antwort. Also ja, klar, das ist, wenn man, also ich habe Sicherheitspolitik studiert, ne, an der Universität der Bundeswehr in München. Also ich habe Staats- und Sozialwissenschaften studiert mit Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik. Und klar, stellen sich auch das Teil, den wir jetzt vorher hatten, den wir diskutiert haben, das ist ja nicht so, dass ich morgens aufwache und sage, ey, das ist alles so einfach und so, ne, ich verstehe jetzt alles. Nee, ganz im Gegenteil. Also es ist dann, und das ist ja auch, die Familie zahlt ja einen extrem hohen Preis. Ne? Also ich habe inzwischen deutlich mehr als ein Kind. Und das ist, also meine Frau ist, also ich bin ja auch ganz viel nicht zu Hause. Und ich bin ja da jetzt kein Einzelfall, sondern die Masse der Bundeswehrsoldaten ist zum Beispiel nur an den Wochenenden zu Hause, ne? Kriegt kaum mit, was im Familienleben passiert. Ja, wenn sie dann ist man 6 Monate im Extremfall im Auslandseinsatz und dann stellt man fest, dass die Familie ohne einen klarkommt. Ja, muss sie ja auch. Ja, ich meine, was haben denn Ehefrauen und Freundinnen, die, ne, Kinder mit einem Soldaten haben, für eine Alternative? Die müssen ja funktionieren. Ja, also dann übernehmen ja Mamas, ne, die Rolle vom Papa mit. Auch das ist dann so, ne? Förmchen müssen wieder zusammenpassen plötzlich. Und wenn dann eben die Politik nicht so richtig Antworten hat oder aber auch die Bundeswehr, ja, und die Bundeswehrführung es sich manchmal auch zu einfach macht, also auch intern, dann ist das schwierig. So, und dann sind natürlich auch andere Berufe extrem attraktiv plötzlich. Ja, also wenn ich mir alternativ vorstellen könnte, ja, dann gehe ich halt, was weiß ich, ne, irgendwo aufs Landratsamt, verdient zwar weniger, also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein unwichtiger Job ist oder so, ganz und gar nicht, ne? Sondern es geht ja darum, dass das ist ein extremer Unterschied zu, ich springe aus Flugzeug mit dem Fallschirm, mache 4 Tage Übung, ja, Wasser ist aus, Nachlieferung hat nicht geklappt, wir trinken aus der Pfütze, ich überspitze bewusst, versus Ihr Antrag ist abgelehnt. Ja, das ist natürlich, ne, die planbare Freizeit ist da schon so ein bisschen unterschiedlich. So, und klar, ich habe da auch, ne, viel, wo ich drüber nachdenke, ne, und auch, ja, das ist auch schon 1-2 Mal die Situation, nicht direkt hintereinander, aber so nach meiner Chefzeit habe ich mir schon die Frage gestellt, ob das hier alles so Sinn macht. Ja, ob das, weil ich auch zum Beispiel, ich finde, es fehlt viel Wertschätzung. Weil Wertschätzung kann auch losgelöst von dem, sag ich mal, politischen, von der politischen Zustimmung sein. Also ich muss ja nicht damit einverstanden sein, dass die Bundesrepublik Deutschland die Bundeswehrsoldaten in den Auslandseinsatz schickt. Aber das ist ja kein Soldat, der sagt, ich will das unbedingt machen. Los, schickt uns in den Krieg. Ja, sondern dass man dann einfach losgelöst davon sagt, ja, ich wertschätze jetzt aber, dass Soldaten für Deutschland eintreten. Und ja, natürlich ist das total ungelenk, davon zu sprechen, dass Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird. Ja, aber ich meine, wie will ich sonst so komplexe Dinge erklären, wenn ich nicht so einfache Metaphern benutze? Ja, und das, also ich zum Beispiel verstehe nicht, ja, warum wird die höchste Tapferkeitsauszeichnung der Bundeswehr so im gefühlt stillen Kämmerlein verliehen? Ja, ist ja klar, dass es keiner weiß, wenn ich das immer nur Bundeswehr intern mache. Also die ersten 4 Soldaten, die verliehen bekommen haben, haben die noch von der Bundeskanzlerin bekommen. Das muss natürlich jetzt nicht immer der Fall sein, ne? Aber ich sag mal, so ein Staatssekretär im BMVG, das wäre schon nicht schlecht. Und dann, sag ich mal, die Presse wäre auch ganz nett. So, und dann halt auch die Bundeswehr intern. Ja, ich meine, wenn man sich selbst nicht feiern kann, weil man dazu unfähig ist, dann braucht man auch nicht dafür erwarten, dass das andere tun. Und dieser, das ist halt auch so deutsch, ne? Dieses, schaffe Häusle baue und immer nur treu Dinge tun und ja nicht auffallen. Ich habe ganz viel so Diskussion, das ist eine Generationsfrage. Ich habe ganz viel Diskussion mit meinem Dad, der gesagt hat, nö, ist so, ne, ich nenne das immer so Gemütszustand Fleischerhund.
Ja, dann mache ich das halt. Dafür will ich diene ja treu.
Und ich sage, ja, gut, das ist ja auch schön, dass man das tut. Das tun ja alle. Aber ich meine, wir leben in einer immer mehr mediatisierten Welt, in der bräuchte der Generation XY nicht kommen mit,
ihr wird treu gedient.
Das ist ein bisschen dünn. Ja, und das hilft auch nicht. Ja, und ich würde mir manchmal mehr Wertschätzung wünschen von der Gesellschaft, für die ich ja diene. Ich habe ja tapfer zu verteidigen mit meinem Leben die deutsche Gesellschaft. Und also ein bisschen mehr Wertschätzung wäre da schon ganz schön. Und das würde auch vielen Soldaten helfen. Ja, also ich habe auch so einen Instagram-Account, wo ich das eine oder andere auch thematisiere, weil auch vieles gut bei der Bundeswehr ist. Also ich meine, wann ist die Bundeswehr in Medien? Dann immer nur, es fliegt kein Flugzeug, es fährt kein Schiff und alle Panzer sind Schrott. Ja, ich übertreibe bewusst. So, ne, ich hab eine ganz andere Bundeswehr erlebt. Ich meine, da flogen ganz schön viele Flugzeuge, aus denen ich rausspringen musste. Ja, und da ging auch ganz schön viel, auch lehrungstechnisch. Ne, und da ging auch ganz schön viel mit Großgerät. Und wir sagen aber immer nur, ist alles schlecht, weil das so deutsch ist. Und das ist es nicht. Ja, und wenn man sich das anguckt, nehmen wir den Kosovo. Ja, Genozid und Völkermord vor den Toren des westlichen Europas 1999. Ja, und wir führen total gestellte Diskussionen über R2P und VN-Sicherheitsrat-Diskussionen. Wer soll denn das verstehen? Ja, wir gucken zu, dann wie hier serbische Milizen Kroaten abschlachten, weil das Recht ums Rechtswillen geht. Und das finde ich, das ist doch albern. Ich meine, Gesetz ist gemacht, weil wir einen Gesellschaftsvertrag eingegangen sind, wie wir miteinander leben wollen. Und wenn wir feststellen, dass diese Gesetze vielleicht nicht mehr passen, ja, da sind wir auch wieder bei dem 20 Jahre, ich kann nicht starten mit denselben Werten und Normen, die dann 100% und denselben Zielen vor allen Dingen, also mit den Wertnormen kann ich schon starten, mit den Zielen vor allen Dingen, die dann 20 Jahre später passen müssen. Das ist doch Quatsch. Also das ist ja ein Prozess. So, und darum finde ich, also ich zweifle schon ab und an. Und was ich mir wünschen würde, wäre mehr Wertschätzung. Und jetzt nicht für mich, sondern allgemein für die Bundeswehr. Ich kenne so viele tolle Soldaten, und das ist egal, welche Dienstgradgruppe. Ja. Ich kenne so inspirierende Mannschaftssoldaten, wo ich sage, Alter, du bist 22 Jahre alt und bringst hier gerade so viel mit, ohne dass du raffst, was du hier gerade alles leistest. Und ich meine jetzt nicht nur immer irgendwelche messbaren Dinge, wie er seinen Lernbestand, sondern auch zum Beispiel Zusammenhalt, ja, oder dass man informeller Führer ist, ne, unter den anderen Mannschaftssoldaten, dass man sinnstiftend ist durch sein Verhalten, you name it. Wo ich auch ein paar Mal auch gedacht habe, ja, Alter, Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das mit 22 schon so gekonnt hätte, und ich bin Offizier. Na, und du bist hier Stabsgefreiter. Und das kann ich durch die Bank weg sagen. Ne? Also Unteroffiziere, die in ihren 5. und 6. Auslandseinsatz gehen. Ja? Also wir hatten ja schon mal, wir zwei auch die Diskussion, warum gehst du immer wieder? Ja, weil die Unteroffiziere doch auch gehen. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt hier der Besserverdiener und habe mir Dienstgrad auf der Schulter, ich suche mir jetzt die Auslandssätze aus. Nee, das geht ja nicht. Also so läuft das ja nicht. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, soll das Fußvolk Dinge lösen. So, und das finde ich auch bewundernswert, die es dann immer noch schaffen, mit derselben Frau verheiratet zu sein und 2 Kinder zu haben, die sich super entwickeln und das alles so Lebensmanagement schaffen. Ja, und das ist doch auch total bewundernswert.
Ja, also ich kenne auch einige super Soldaten. Bin mit einem verheiratet unter anderem. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den viele Menschen da draußen gar nicht sehen. Einfach vielleicht für eure Bereitschaft an sich und dafür, was ihr wirklich auch aufgibt. Weil das ist ein Job, der nicht irgendwie zu Hause abzulegen ist. Und das ist ein Job, der tief ins Privatleben reingeht. Allein dafür, ob man es nun gut findet oder nicht, dafür Wertschätzung zu erübrigen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Vor den Fragen aber, stellst du dich ganz gerne noch was dazu sagen.
Ja, gleich. Aber du hast einen Punkt eben vergessen und diese Sache, warum glaube ich, die Bundeswehr selbst oder die Politik auch selbst es nicht schafft, so öffentlich zum Beispiel solche Medaillen zu verleihen und so weiter, das hängt natürlich auch mit unserer Geschichte zusammen. Und wir selber, glaube ich, die Gesellschaft, die Politik traut sich immer noch nicht selbstbewusst, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben eine Armee und wir dürfen die auch einsetzen. Das ist ein psychologisches Problem auch, denke ich. Ich weiß es nicht. Aber das hängt da sicherlich ganz, ganz viel mit zusammen. Und das macht es natürlich noch wichtiger, dass wir Diskurs haben, dass wir darüber reden und dass alle Beteiligten darüber reden. Politik und auch Bundeswehr, auch wenn ihr das immer nicht wollt. Und so Menschen wie ich und Menschen eben, die nichts mit der Bundeswehr zu tun haben.
Also ich greife nochmal kurz auf, was du mit Wertschätzung gerade gesagt hast. Es ist halt auch, also ich verlange halt auch ein bisschen Empathie. Also wenn ich immer ne, das große Ganze als Soldat sehen muss und erklären muss, warum bin ich da, dann verlange ich aber im Umkehrschluss auch, dass die Staatsbürger in Deutschland, ja, die mündigen Wahlberechtigten, der Citoyen, ja, den ich manchmal so ein bisschen in Frage stelle, auch ein bisschen empathisch ist. Ja, weil, also nochmal, wenn ich jemand Anfang 20, wenn die RPG schon auf den Dingo hämmert.
RPG?
Eine Panzerabwehrgranate, die in Russland oder China meistens hergestellt wird und über Umwege dann irgendwie es immer wieder schafft in irgendwelche Konfliktfelder, ja, und die dann einfach, also eine Granate, die auf ein Auto geschossen wird. Wenn ich dem dann sage, ihr sollt absitzen, ja, aussteigen aus dem Auto, anfangen zu kämpfen. Also wenn ich nicht viel finde an der Bundeswehr, die ich gut finde, dann kann ich zumindest Mut wertschätzen. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben mit Angst. Also man muss das erstmal schaffen, seine Angst zu überwinden und dann das zu tun. Das ist etwas, was man immer wertschätzen kann. Ja, und das ist zum Beispiel was mir so ein bisschen da fehlt.
Ja, Empathie ist natürlich was du erwarten kannst, aber du kannst ja nicht erwarten, wenn diese Themen nicht thematisiert werden. Wie soll eine 21-jährige Friseur-Azubine da Empathie für euch entwickeln, wenn darüber nicht geredet wird? Wenn nicht darüber geredet wird, wenn die Politik sagt, ihr baut Brunnen in Afghanistan. Wie denn?
Ja gut, das hat sie ja irgendwann nicht mehr.
Gut, aber hat sie lange genug gemacht.
Ja, irgendwann, wie gesagt, ich fand ja diese Diskussion über, ist das Krieg oder nicht, total unwürdig, ist meine Meinung. Ja, aber du hast das ja eben schon angesprochen, das lenkt auch so ein bisschen dazu über, jetzt dieser Themenkomplex Geschichte. So, also das ist auch sowas, das tragen wir wie eine Monstranz vor uns her. Also ja, ich finde es ganz wichtig, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ich finde es ganz entscheidend, dass der Nationalsozialismus und damit auch die militärischen Organisationen der Wehrmacht oder der Waffen-SS nicht traditionsbildend sind für die Bundeswehr. Das ist gut und richtig. Trotz allem finde ich, ist es aber auch so, wenn man mal die Perspektive wechselt und sich unterhält mit zum Beispiel Soldaten anderer oder auch einfach Bürgern anderer Länder. Niemand von denen sieht uns heute noch als Nazi-Deutschland. Niemand. Und ich meine, unsere Schul- und Bildungssystem legt ja aus gutem Grund so viel Wert darauf, dass alle deutschen Kinder über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen und diese furchtbaren Dinge, die dort passiert sind, so eine Grundkenntnis haben. So, das ist auf der einen Seite. Die andere Seite ist aber, wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Und diese Situation wird mit der Covid-19-Pandemie sich nicht schlagartig ändern. Jo, uns wird es ein bisschen schlechter gehen, aber den anderen wird es noch viel, viel schlechter gehen. Das heißt, wir werden in einem relativen Vergleich danach noch besser dastehen wie die anderen. Und wir leben in einem unfassbaren Wohlstand. Jeder Einzelne.
Ja, es gibt Kinderarmut in Deutschland, keine Frage. Wenn ich das mit der Kinderarmut in Afghanistan und in Mali vergleiche, dann ist das nicht vergleichbar. Und ich würde mir neben diesem Selbstbewusstsein vor allen Dingen auch mal wünschen, dass man mehr Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Also ich kann ja nicht immer sagen, jo, ne, we are the rich kids from Germany, aber jetzt fragen wir mal Belgien und Ungarn, ob sie nicht unsere Probleme lösen können. Ich überspitze bewusst. Das ist ja albern. Ich muss vielleicht auch einfach mal sagen, okay, ich habe eben, weil ich eine der 10 modernsten Armeen der Welt habe, auch das ist etwas, was mal kaum einer in Deutschland hören möchte, haben wir aber, die auch einsatzfähig ist. Und wir haben gleichzeitig auch die finanzielle Tiefe und wir haben eine Werte- und Norm-ausgerichtete Außen- und Sicherheitspolitik, die so viel mehr Instrumente ins Feld führt wie alle anderen, mit Entwicklungshilfe, mit Hilfe zur Selbsthilfe, mit Hilfe zur Good Governance, mit Polizei, die wir entschicken, ne, mit Juristen und so weiter. Wir committen uns so hart, ja, in all diesen europäischen Missionen, die zivil sind, um eben, was weiß ich, in Gaza, ja, Grenzkontrollen und Rechtsstaatlichkeit, ne, zu vermitteln. Das haben wir mal Anfang der 2000er Jahre gemacht, als Beispiel. So, und das wird immer alles so weggestoßen. Ne? Und wir sehen immer nur, ja, Bundeswehr und die geht jetzt da in Einsatz und in Krieg und ja, Wehrmacht und können wir alles nicht. Ich sehe es genau andersrum. Ja? Wie konnten wir zulassen, obwohl Deutschland mal für einen Genozid an so vielen Menschen verantwortlich war, wie konnten wir zulassen, dass Ruanda passiert? Wie konnten wir so lange zögern und diskutieren jetzt immer noch darüber, ob die Bombardierung, ne, im Rahmen des Kosovo-Krieges rechtlich, ne, zulässig war oder nicht? Ey, ganz ehrlich, jo, das kann man ausdiskutieren. Aber auf der anderen Seite kann man ja mal all die überlebenden muslimischen Kroaten fragen, die das überlebt haben, weil sie befreit worden sind. Und ne, all die Familien, wo es nicht geklappt hat, weil die Vereinten Nationen so zögerlich waren. Auch nochmal, ne, historische ist eine Rückbetrachtung. Ja, in der Situation selbst hatte man vielleicht keine besseren Antworten. So, und das auch Ruanda. Ja, wenn man den kanadischen General, ne, sein Buch liest, auch der hatte in dem Moment, ne, 1000 Fragen und die Politik keine Antworten. Aber das würde ich mir auch wünschen. Wir diskutieren immer nur, ja, und dann vor, ne, 60 Jahren, vor 70 Jahren und ne, die deutsch ewige Schuld. Ja, also ich muss immer sagen, ich habe keine Schuld. Ich bin 1982 geboren. Ich habe Verantwortung. Ich habe Verantwortung, dass das nicht wieder passiert. Darum bin ich ja auch zur Bundeswehr gegangen, weil ich Menschen helfen wollte. Die Schuldfrage können wir aber mal ablegen. Wir haben eine Verantwortungsfrage. Und eine Verantwortungsfrage geht einher, dass man Dinge diskutiert und dass man ein gesellschaftliches Bewusstsein erwacht. Und wenn ich hier, sag ich mal, eine Message droppen kann, ja, fragt euch dann mal, ob wir nicht als deutsche Gesellschaft mehr Verantwortung haben. Ja, und mit 1,5 Millionen Flüchtlingen, ja klar, ich wäre aus Syrien auch gekommen. Also wenn man sich das beschäftigt, mit wann Menschen anfangen zu flüchten, die dauerhafte Flucht aus seiner Heimat ist ein so schwerwiegender Schritt, der dauert unfassbar lange. Wenn ich aber 2-3 Jahre in irgendeinem Keller gehaust habe und, sag ich mal, ein Diktator Fassbomben auf die Schulen und die Krankenhäuser, ne, geworfen hat, wo meine Kinder hingehen oder behandelt werden sollen, und ich mir irgendwann sage, ich kann hier kein lebenswertes Leben mehr führen. Ja, natürlich kommen die alle. Also wir haben jetzt Afghanistan versucht, sagen wir mal, alle waren Misserfolg. Okay, da kam aber keiner. Dann haben wir Libyen so ein bisschen halb gemacht und hatten Angst davor, ne, die richtigen Schritte zu tun. Das war auch kein Erfolg. Und dann haben wir Syrien gar nicht gemacht und jetzt sind 1,5 Millionen Menschen da. Also wenn ich das alles mal zusammenrechne, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Mut haben, auch die Initiative zu ergreifen, mitzugestalten mit den Menschen dort vor Ort, die dort leben, und zu versuchen, für Sicherheit zu sorgen. Also mal mehr Mut zur Verantwortung.
Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich Nils dazu überredet hatte, dass er hier mit mir so einen Podcast aufnimmt. Er hat mich, glaube ich, 10-mal gefragt, warum ich das mit ihm machen will. Und er hat das immer nicht verstanden. Ich glaube, die Frage wäre jetzt beantwortet. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr weiter drüber reden. Ich habe noch 1000 Fragen. Ich glaube, ich könnte noch 3 Stunden mit Nils diskutieren. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal, ehrlich gesagt. Aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Was hat dir die Bundeswehr jetzt in diesen 20 Jahren gebracht? Was ist so die Kernessenz? Was hast du gelernt?
Also das klingt jetzt ein bisschen groß, ne, wenn ich das so sage, aber die Bundeswehr hat mich zum besseren Menschen gemacht. In der Summe hat die Bundeswehr mich als allererstes unfassbar wachsen lassen. Man, Also die Bundeswehr hat mich dazu gezwungen, mich immer aus meiner Komfortzone herauszubewegen. Und das ist jetzt nicht nur, sag ich mal, immer so auf die physischen Aspekte. Ne? Ja klar, ich meine, wir hatten ganz am Anfang diese Nummer mit Fallschirmspringen. Ja, also das hat ja extrem mich gefordert. So, und ne, nachdem ich mein Springabzeichen bekommen habe, habe ich ja fast gar nicht mehr in mein Auto gepasst, ja, vor lauter Stolz auf mich selbst. Und sie hat auch mir, also ich bin ein impulsiver Mensch, ne, der leicht zu begeistern und leicht aufzuregen ist, also in alle Richtungen impulsiv, hat mir beigebracht, einfach durch die Funktionen, die ich durchlaufen habe, dass man aber so nicht als Vorgesetzter sein darf. Also bei der Bundeswehr, Soldaten wollen geführt werden, aber sie wollen einen berechenbaren Vorgesetzten und schon gar keinen, der immer rumschreit, sondern sie wollen einen Menschen. Sie wollen jemanden, der nahbar ist, der auch mal sagt, jo, heute ist nicht mein Tag, ja, aber trotz allem funktioniert und den Auftrag erfüllt, ne, also der ihm gestellt worden ist. Und das muss nicht immer nur im Einsatz sein. Ich meine, wir haben uns viel über Einsätze unterhalten. Ich meine, ich war 18 Jahre in Deutschland, ja, und ein Jahr in Afghanistan. Also das ist, der Schwerpunkt liegt ja ganz klar in Deutschland. Ich habe eine ziemlich heftige Version von Legasthenie, also so eine Rechtschreibschwäche mit, ich schreibe Buchstaben verkehrt und so, ne, und habe mich so durchs Abitur gemogelt. In Nordrhein-Westfalen ging das. Und habe dann im Studium das überwunden. Ja, habe dann festgestellt, ne, es war nicht mal klar, ob ich ein Abitur schaffe oder nicht, sondern die Bundeswehr hat mir gesagt, nee, sie gehen jetzt studieren, sonst können sie gehen. Und ich dachte, nee, ich will nicht, ich will Soldat sein. Dann hat sie gesagt, nein, sie gehen jetzt oder sie machen das. Und ich sage, okay, dann muss ich das machen. Und habe dann erkannt, dass das, dass ich das kann. So, dann, dass man auch meine, sag ich mal, neben der Bundeswehr, mein, wie ich Umgang mit anderen Menschen, also wie man, welche Beziehungen ich zu anderen Menschen habe, zu meinen Freunden, zu meinen, auch zu Freunden, die überhaupt nichts mit Bundeswehr zu tun haben, wie ich dann in der Lage bin, sag ich mal, achtsam mit denen umzugehen. Ja, auch, ich meine, unterm Strich, ne, wenn man sich darüber diskutiert und wer das jetzt hier sich anhört, mit dem teile ich ja nicht nur meine Geschichte, sondern und stellvertretend für so viele anderen Soldaten, sondern ab dem Moment, ne, muss derjenige, der das sich ja anhört, auch die Geschichte mittragen und mit ertragen. Ja, also, und zwar in allen Dimensionen. So, und auch das ist etwas, das, wie geht man damit um? Wir hatten das vorhin das Beispiel, ja, dann ruft einen mit 20er an und sagt, ich kann nicht mehr. Dass man dann erkennen muss, dass man auch füreinander da sein muss. Ja, und ich hatte es ja auch vorhin gesagt, ne, meine Frau sagt immer, ihr seid doch eher wie Familie als wie Bundeswehr. Meine damalige Teilnahme. Und das würde ich heute unterschreiben. Das werden, auch wenn das abgedroschen klingt, aber für immer meine, ne, sind Amerikaner mit schönen Begriff für dieses Brother in Arms, also das werden für immer meine Brüder da bleiben. Weil ich mit denen etwas durchlebt habe, was ich ja, also auch wenn ich das jetzt so angeschnitten habe, in der gesamten Intensität und des Umfanges dessen, das kann man nur mit denjenigen teilen, die das miterlebt haben. Und dieses Gesamtpaket, sag ich mal, ne, dass man physisch über sich hinausgewachsen ist, viel belastbarer, auch in Alltagssituationen, mit diesem Stress und auch Unwohlsein oder einfach mal abgefuckt zu sein, ja, umgehen zu können, geistig, ne, hat die Bundeswehr mich auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil sie mich eben gezwungen hat zu studieren und danach auch mir noch andere Ausbildung hat zukommen lassen und dort auch viel im Diskurs gegangen ist, ne, und wusste auch nicht darum ging, oh, wir setzen jetzt hier was vor und das muss jetzt so gemacht werden und das ist jetzt hier Staatsräson und jeder denkt so in der Bundeswehr, nein, eben nicht. Sondern ich habe eher erlebt, dass Vorgesetzte, die auch Lebenswehr, eher Kontroversität gefördert haben. Kritisch sein. Ja, immer bis zum gewissen Punkt, weil natürlich am Ende des Tages Armee auch funktioniert, weil das Befehl gehorsam ist, aber diese Auseinandersetzung, auch dieses Infragestellen mal, auch wenn man, ne, zum Beispiel die Gelegenheit hat, ich meine, es gibt ja Schnittmengen Politik, Militär, auch dann der Politik auf den Zahn fühlt und sagt, nein, ich lasse das jetzt nicht so durchgehen, innerlich. Ne? Also, auch da gilt es, die Etikette zu wahren. Ja? Also ich das auch gehört. Ja, ich gehe nicht hin, sage im Bundestagsabgeordneten, pass mal auf, ey, du hast das letzte Mal hier voll die Scheiße abgestimmt. Das macht man ja nicht. Ja, also kann man, aber dann erreicht man den anderen ja nicht. Und all diese Dinge, ja, auch das, ich bin noch viel weg, mir zum Beispiel auch bewusst werden, dass ich bin Vater von 3 Kindern, dass man dann auch sagt, okay, jetzt ist Family Time und jetzt rücke ich Bundeswehr in den Hintergrund und jetzt lasse ich mich 100% auf meine Kinder ein. Und all die Dinge, die ich vielleicht sonst nicht jeden Tag da wäre und das so, ich meine, das ist auch Alltag und Job, das ist auch ein bisschen Alltäglichkeit, ja, Ich sage, nee, ich bin zwar nur 3 Tage vielleicht da, aber jetzt geht es mal 100% nur um meine Kleinste. Und dann ist es halt dann das 47. Mal Tee trinken, immer aufpassen, wo sie das Wasser her haben. Ja, 2-Jährige kommen nur und begrenzt Wasser ran. oder was weiß ich, Puppenhaus spielen oder mit meinem Sohn, ja, wenn es sein Herzenswunsch ist, mit der Nerf durchs Haus jagen. Ja, was ich immer so ein bisschen denke, so, naja, muss man das jetzt als Soldat mit seinem Kind? Ja, wenn mein Sohn das will. Also all diese Dinge, dieses sich einstellen können auf Situationen, sich einstellen können auf Menschen, für Menschen da sein und andere Menschen auch versuchen, zu besseren Menschen zu machen. Ja, es ist ja, man versucht ja nicht nur Soldaten besser zu machen, man versucht ja im Regelfall auch indirekt, unbewusst den Menschen besser zu machen. Also wenn ich mich mit einem, weiß ich hier, 29-jährigen erst werdenden Vater unterhalte und der mir sagt, ich habe voll Schiss hier, weil bin ich Vater, wie soll ich das alles hinkriegen? Und mit dem dann seine Erfahrung teilt, dann macht man ja den vielleicht, wenn es ein guter Ratschlag war, das weiß ich nicht, danach nicht nur zum besseren Soldaten, sondern auch zum besseren Menschen. Und all das sind Dinge, die die Bundeswehr mir ermöglicht hat.
Schön. Letzte Frage. Wer willst du sein, wenn du 85 bist, in deinem Schaukelstuhl sitzt und ja, auf dich guckst und auf dein Leben guckst?
Boah, harte Frage. Jemanden, der für andere Menschen einen Unterschied gemacht hat.
Nils, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für deine Offenheit und ja, für die deutlichen Worte, die du auch gefunden hast. Es klingt immer so, ich weiß das, dass Nils einen total anpöbelt manchmal. Das tut er nicht, das meint er auch nicht so. Er ist nur sehr leidenschaftlich. Ich habe wieder viel gelernt. Und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns früher oder später nochmal unterhalten werden auf diesem Kanal. Danke dir.
Ja, vielen Dank für deine und für eure Zeit.
Das war die Geschichte von Nils. Ich hoffe, wir konnten etwas dazu beitragen, die manchmal leider sehr verhärteten Fronten zwischen Bundeswehr und Gesellschaft etwas aufzubrechen. Einfach indem wir angefangen haben, über Enttäuschungen, Erwartungen und über offene Fragen zu sprechen. Nils und seine Frau sind in den vergangenen 1,5 Jahren zu unseren Freunden geworden. Er hat mich und meine Fragen von Anfang an ernst genommen und sich ihnen gestellt, auch wenn er manchmal ausgewichen ist. Das ist trotzdem sehr selten und das erfordert Mut und dafür bin ich sehr dankbar. Diese Folge hat mich sehr herausgefordert. Ich hatte oft einen großen Kloß im Hals, auch jetzt in dem Moment, in dem ich das vertone. Und manchmal floss da auch die ein oder andere Träne. Aber ich habe etwas ganz Entscheidendes von diesen Gesprächen gelernt. Nämlich, dass die Frage nach dem Sinn von militärischen Einsätzen keine ist, die mir Soldaten wirklich beantworten können. Es ist wahrscheinlich einfach unfair. In dem Moment, in dem ein Soldat einen Einsatz, an dem er teilgenommen hat oder teilnehmen wird, als unsinnig bezeichnet, führt er seinen Beruf oder besser seinen Auftrag und damit vieles, woran er glaubt und womit er sich identifiziert, ad absurdum. Vielleicht ist der Preis von militärischen Einsätzen einfach zu hoch für den Zweifel. Nils stellt nicht global in Frage, er hinterfragt partiell. So wie ein Unternehmer selten den Kapitalismus hinterfragt oder ein Journalist kaum den Journalismus als 4. Säule der Demokratie. Nur, dass Soldaten mit dem, was sie tun, ihr Leben riskieren, ihre Gesundheit, ihre Familien. Und trotzdem mit dem Zweifel und nicht selten mit der Ablehnung der Gesellschaft leben müssen. Ich glaube, das ist etwas, worüber wir in der Tat nachdenken müssen. Ich glaube, dieses Gespräch mit Nils ist nicht das letzte gewesen. Ich glaube, da sind noch viele Fragen, die wir besprechen können und viele Themenbereiche, die wir aufmachen können. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass es wieder eine Herausforderung werden wird. In der nächsten Folge von The Storyteller ist Thorsten Schreiber zu Gast. Er hat zusammen mit seiner Frau Aida das Startup Africa Green Tech gegründet. Diese beiden Menschen bringen sich für ihre Idee, ihre Vision, Jahr für Jahr selbst in Gefahr, indem sie in afrikanische Kriegs- und Krisenregionen reisen, um mit ihren Solarcontainern nachhaltigen Strom in die Dörfer zu bringen. Dieser Strom fördert nicht nur wirtschaftliche Aktivität vor Ort, sondern bringt eines der wichtigsten Dinge mit, die Menschen überhaupt brauchen. Eine Perspektive. Thorsten und Aida Schreiber verschenken nichts. Sie sind keine Hilfsorganisation, sondern ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen. Wie das alles funktioniert, welche Schlüsselerlebnisse ihn zu dem nachhaltigen Unternehmer gemacht haben, der Thorsten heute ist, wie er die Dorfältesten und die teilweise sehr traditionell lebenden Menschen dort auf seine Seite bringt. Warum Afrika kein verlorener Kontinent ist, sondern ein riesiger Zukunftsmarkt. Warum Wirtschaftlichkeit und sozialer Anspruch zusammengehen können und müssen. Und warum es ihm manchmal schwerfällt, zurück nach Deutschland zu kommen. Darüber und über vieles mehr sprechen Thorsten und ich in 2 Wochen bei The Storyteller. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Sarah.